Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, darf Sie herzlich begrüßen zur zweiten Vorlesung in unserem Basisseminar, bevor ich dann auf Ihre Fragen eingehen kann und eine kleine Zusammenfassung mache, eine Überleitung zum Rest des Themas, das dann nochmal genannt wird von der letzten Vorlesung und dann beginnt ein neues Thema, auch das werde ich kurz vorstellen, möchte ich etwas Organisatorisches sagen für die Studierenden der KHM. Ich wiederhole, es ist hier ein Basisseminar, Geschichte der Künste im medialen Kontext, Geschichte der bildenden Künste. Das wäre also die Schiene, Grundstudium. Hier können Sie Teilnahme- und Leistungsscheine erwerben für das, was Sie eben im Studium brauchen. Sie kennen die Regeln, die sind auch beschrieben hier in unserem Veranstaltungsprogramm, Vorlesungsverzeichnis. Bei mir ist es so, ein Teilnahmeschein kriegt man nicht für physische Anwesenheit. Ich will keine Präsenzlisten machen, das finde ich etwas blöd. Sie schreiben auf 2 bis 3 Seiten schlicht das Protokoll einer Vorlesung, freier Wahl, als Teilnahmeschein. Das heißt ganz knapp, ist auch eine Übung. Und ein Leistungsschein wäre dann eine schriftliche Arbeit von 10 Seiten oder 15 Seiten. Es können auch mehr sein, aber es gibt hier keine quantitativen Vorschriften. Dort werden Sie ein Thema auswählen ebenfalls. Das ist Teil der Aufgabe, die auf Sie zukommt. Sie sollen das Thema selber eingrenzen. Es gibt ja eine ganze Liste hier im Vorlesungsverzeichnis der Themen, die behandelt werden in unterschiedlicher Gewichtung. Hierfür stehen natürlich auch die Beratungsmöglichkeit zur Verfügung von mir und meinem Assistenten Thomas Hensel selbstverständlich. Und die einzige Vorschrift, die es gibt, also das eine ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, Sie schreiben etwas so engagiert und so gut, wie Sie können. Ich weiß sehr wohl, dass wir hier nicht in einem geisteswissenschaftlichen Studium sind, sondern einer Kunsthochschule. Aber dieses Schreiben und Recherchieren und mit Literatur umgehen gehört einfach dazu. Dazu kriegen Sie aber, wenn nötig, eine Hilfestellung. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Und die Anforderung ist eine rein zeitliche. Ich gebe Ihnen keine zeitliche Frist, aber Sie werden diese Scheine benötigen für die Anmeldung zum Vordiplom. Und 6 Wochen, bevor Sie die Scheine haben müssen, müssen Sie die Arbeit abgegeben haben, damit wir sie noch korrigieren können. Es gibt immer irgendwelche Revisionen, die vorher gemacht werden sollen. Bei mir gibt es den Schein, unterschrieben erst gegen die Abgabe im Austausch zur revidierten Fassung. Also nicht für Absichtserklärungen und Rohfassungen und auch nicht für erste Fassungen. Das heißt, meine Empfehlung ist dann immer, dass Sie eine solche Arbeit in der vorlesungsfreien Zeit zu Ende stellen, also zu Ende bringen, so dass Sie im nächsten Semester auch mit etwas Neuem beginnen können. Das ist aber keine zeitliche Vorschrift meinerseits, sondern nur eine Empfehlung. Die zeitliche Vorschrift ist ganz einfach die, ich möchte nicht Arbeiten auf den Tisch gelegt bekommen, einen Tag bevor Sie den Schein abgeben müssen im Studiensekretariat zur Anmeldung des Vordiploms. Das will ich nicht. Darauf werde ich mich auch nicht einlassen. Also bitte vermeiden Sie diese Schwierigkeiten, indem Sie selber die Zeit so bewältigen, dass Sie eben 6 Wochen, bevor Sie einen Schein auch haben müssen, die Arbeit in einer ersten von Ihnen endgültig betrachteten Fassung abgeben zu unserer Lektüre und zu einem Gespräch darüber, das ich in jedem Fall machen werde. Gibt es hierzu Fragen? Ich bitte Sie, das muss gleich zu Beginn des Semesters geklärt werden, das haben Sie ein Anrecht drauf, damit Sie wissen, wie Sie mit solchen Dingen umgehen können. Also es ist noch nie so gewesen, dass jemand einen Schein dann nicht bekommen hätte, der sich ernsthaft bemüht hat, ja, also nicht das Thema, aber diese zeitliche Regel gilt es zu beachten. Also überlegen Sie sich das, Sie können gerne auch das sozusagen anmelden per Mail ans Sekretariat, dass Sie zu dem und dem Thema etwas machen gedenken und wenn Sie darüber noch Beratung wollen, dann melden Sie sich an für eine Sprechstunde. Also, wenn Sie dazu keine Fragen haben, darf ich davon ausgehen, dass es prinzipiell klar ist. Wie gesagt, Teilnahmescheine schreiben eines Protokolls einer Vorlesung auf 2, höchstens 3 Seiten. Das soll wirklich überschaubar sein, das soll eine kleine Übung sein. Das wäre der Teilnahmeschein und der Leistungsschein eben eine schriftliche Arbeit. Keine Fragen dazu, umso besser. Ansonsten melden Sie sich, wenn Sie dazu noch Fragen haben. Eben, dafür gibt es ja auch Sprechstunden. Gut, wir hatten das erste Thema behandelt. Übrigens, das können Sie dann nachher nehmen. Es liegt hier ein Blatt, also jede Person darf ein Blatt nehmen, eine Seite, wo Sie die behandelten Künstlernamen finden, der letzten Vorlesung, der heutigen Vorlesung und auch einiges an Literatur, auf die ich mich stütze und die vielleicht auch generell Ihnen einen Zugang, vertieften Zugang zu einem solchen Thema ermöglicht. Das ist ja sicher auch interessant für die Studierenden, die dann eine Arbeit schreiben wollen, sich mal diese Bücher anzuschauen oder einen Teil der Bücher. Das ist eine reine ein reines Informationsangebot vorerst, ja. Aber das können Sie also wie gesagt nachher nehmen. Es gibt für alle Kopien, wenn Sie immer nur eins nehmen von den Blättern. Also da soll niemand zu kurz kommen, man muss sich da nicht beeilen. Sonst kopieren wir nach. Ich wollte Sie fragen, ob Sie Fragen haben zu dem, was letztes Mal behandelt worden ist. Da ging es ja um das Thema der Bilder und des Realen, also des Wirklichkeitsbegriffs eingeschränkter. Die Frage, es ging um die Frage, worauf referieren eigentlich Kunstwerke? Ich hatte gesagt, im 20. Jahrhundert geht es um Brechungen, Setzungen, Expansionen. Vor allem letzteres ist interessant. Also künstlerische Arbeiten, die künstlerische Prozesse selber über den angestammten Bereich hinaus verfolgen. Und deshalb hatten wir mit Pop Art begonnen. Das wollen wir dann heute fortsetzen. Auch mit einer Betrachtung noch zu Warhol und zu Marcel Duchamp. Mit einer ganz spezifischen Exposition des 20. Jahrhunderts im Umgang mit dieser Frage. Also, gibt es zum letzten Mal im Nachklang bei Ihnen Dinge, die Sie gleich zur Sprache bringen möchten, vertieft haben möchten, geklärt haben möchten? Das Angebot gilt, es ist aber kein Zwang, also ich werde dazu nicht animieren. Sie wissen einfach, es besteht die Möglichkeit. Also gehen wir über zur Betrachtung, sonst, wie gesagt, können Sie sich auch später auch noch melden. Einer solchen Brillo-Box, die Warhol als ästhetisches Phänomen aus dem Alltag nimmt und als Kunstwerk präsentiert, in diesem Falle ohne irgendeine eigenhändige Veränderung. Das ist ja auch ein Unterschied. Wir werden uns heute mit diesem Phänomen beschäftigen, was eigentlich Pop Art heißt und was das Spezifische ist der US-amerikanischen Ausprägung der Pop Art, also das Verhältnis von Kunst und Leben in diesem Zusammenhang. Ich hatte ja schon etliches Ihnen diesbezüglich dargestellt. Also, ich hatte auch die kleine Geschichte erzählt, dieser Auseinandersetzung mit den industriellen Produzenten. Da geht es natürlich auch um Industrieform. Und es geht, wenn Sie wollen, um kreative Leistungen der Werbung oder auch der Verpackung, also der Warenästhetik, also nicht mit H geschrieben, sondern der Dingästhetik, seriell industriell produzierte Güter, die eine bestimmte Anmutung bekommen, also eine bestimmte appellative Sprache verpasst bekommen in der Verpackung oder auch in der Werbung. Die Werbung als solche ist jetzt nicht Thema der Vorlesung, aber es ist ganz klar, dass es hier zunächst um andere Zielsetzungen geht, als in der Kunst. Wenn Sie an ein allegorisches Bild denken, im Klassizismus, was ja die Kunstauffassung sehr stark geprägt hat, gibt es eine gängige, eingeschliffene Erwartung an die Kunst, dass sie belehrt, und dass sie unterrichtet in gewisser Weise, also über Charaktere, über Moral, über historische Geschehnisse oder über die dann sehr viel kompliziertere Anschauung des Schönen und die Formung der Persönlichkeit im Sinne Schillers, ja, das Theater als moralische Anstalt, Persönlichkeitsbildung durch Kunstprozesse im Sinne von Aufklärung, Belehrung, Ausweitung des Bewusstseins. Das sind alles Dinge, die man von der Werbung nicht erwartet. Also das kann zwar sein, dass durch die Beschäftigung mit der Werbung sich diese Effekte herstellen. Für uns zum Beispiel als Kunsthistoriker, die sich auch mit visueller Kommunikation beschäftigen. Aber es ist ganz eindeutig, das rhetorische Ziel der Werbung ist Persuasion, wenn man den alten lateinischen Begriff nimmt, also Überredung oder wenn Sie wollen, Verführung. Werbung und Warenästhetik verschreibt sich ganz den Verführungskünsten. Es wird Ihnen geschmeichelt, Sie werden einbezogen in eine Lockung, die ihnen klar macht, dass sie nicht belehrt und unterrichtet werden, sondern allenfalls, dass sie durch das sich Einverleiben von Gütern etwas erreichen, was im sozialen Ansehen besser ist. Also es wird geworben, es soll überredet werden und nicht belehrt. Also der Zweck ist zunächst ein ganz anderer. Ich hatte die Geschichte erzählt, wie dann, sei es die Firma Campbell, sei es die Firma Heinz, dann eben, weil sie sich geärgert hat, dass Andy Warhol Geld verdient mit einer Leistung, die er selber zunächst ja nicht auf der Objektebene realisiert. Also solche Dinge. Also Brillo wäre ein weiteres Beispiel, ist ja egal. Er nimmt etwas aus dem Warenhaus und transportiert es in den Kunstraum, ganz allgemein gesprochen. Und in dem Ausmaße, wie Andy Warhol als Künstler bekannt wird, wird natürlich das Objekt, das er im Kunstraum präsentiert, auch teurer. Und dieses Teurerwerden des Objektes beruht ja nicht auf der eigenhändigen Produktion in dem Fall. Das ist ja nicht wie ein Siebdruck, den Andy Warhol herstellt. Diese Bilder kann man ja auch allegorisch deuten wie ganz traditionelle Kunstwerke. Also diese von Andy Warhol, auch wenn er Fotografien benutzt, Pressefotografien von Marilyn Monroe, Elvis Presley und so weiter, oder dann auch sich selbst und da eine Serigraphie realisiert als Siebdruck, ist das ja noch ein Unikat, wo der Künstler Hand anlegt. Ja? Aber bei diesen Dingen hat sich dann eben auch die Firma beschwert. Es gab ja auch Klagen, die waren aber schwierig und relativ erfolglos, weil ja Warhol natürlich sagen konnte, die Tatsache, dass ich etwas als Kunst thematisiere, was vorher nicht als Kunst betrachtet worden ist, das ist meine originäre Leistung und die ist genauso hoch einzuschätzen, wie wenn ich ein Objekt baue, eigenhändig. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, das ist der sogenannte Duchamp-Effekt. Ja? Das ist das Problem, das Marcel Duchamp den Künsten des 20. Jahrhunderts und bis heute hinterlassen hat. Also das ist die eine Geschichte. Dann hatte ich ja eben erzählt, wie dann bei Warhol etwas gestohlen worden ist, das dann wieder reproduziert worden ist, im Sinne von Warhol wirbt für uns und Warhol hat sich dann das zurück angeeignet oder wieder enteignet und so weiter. Das heißt, dieses ganze Spiel um Fiktionen oder Fakes, auch um Täuschungen, wenn Sie so wollen, um kreative Lügen, um wirkliche Täuschungen auf verschiedenen Ebenen, ist durchaus konstitutiv zu diesem oder mit diesem Prinzip. Das Zweite, was ich heute etwas vertiefen möchte noch, ist das Problem oder das Phänomen einer Kultur, die viel enger mit dieser Art von Warenästhetik verbunden ist als die europäische. Ich hatte schon darauf hingewiesen, da geht es um das Verhältnis der Alltagskultur oder der trivialen Kultur zur hohen Kultur. Im Englischen ist das Highbrow und Lowbrow, also E und U abgekürzt. Die ernsthafte Kunst und die Unterhaltungskunst. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir von E und U reden. Wir können aber auch von Hochkultur und Tiefkultur wird sonst nicht gebraucht. Das wäre eigentlich der Gegensatz. Also redet man dann von Trivialkultur. Das sind natürlich ganz klare Bewertungen, die in diesen Worten drinstecken. Also mit hoch, klar, hoch ist besser als tief offensichtlich, aber so meine ich das nicht. Ich benutze die Begriffe wertneutral. Es geht um vielleicht dann doch Volkskultur und Kunstkultur oder es geht um Volkskunst und Kunstkunst. Wenn Sie einen Ausdruck wie Pop-Art verstehen wollen, dann ist das klar, das ist der Zusammenzug von Popular Art, also eigentlich von Folklore, nur in einer ganz spezifischen Weise, eben nicht wie in Europa, als Folklore, sagen wir, die ja auf etwas Archaisches verweist. Also ich rede übrigens nicht von der bestehenden Volkskunst, die im Wesentlichen ja eine Täuschung ist, und gar keine Folklore, sondern ein industrielles Produkt, das nur vorspielt, Folklore zu sein. Aber die reale Folklore, also populäre Lebensformen, Sonntagsmalerei von Bauern zum Beispiel, Bemalen von Hochzeitstruhen und ähnlichem, Trachten, Gebräuche, die in der vorindustriellen Welt lebendig waren, die eine Gesellschaft formten, das würde man dann später eben als Folklore bezeichnen. Und das ist ja schon ein schwieriges Phänomen, weil diese Folklore dann eben durch technische Mediatisierung beendet worden ist. Und in Europa gibt es immer ein Vorher. Also es gibt eine vortechnische Welt, die übrigens für die Prägung der Lebensformen sehr, sehr wichtig ist. Ja? Auch wenn sie nach und nach immer stärker verschwindet und vielleicht in einigen Jahrzehnten dieses dann auch als Erinnerung oder als Relikt irgendwann verschwunden sein wird. Aber noch immer ist es so, dass egal wo man nachfragt oder nachbohrt, man findet vor der technischen oder technisch produzierten Lebensweise eine vortechnische, eine archaische. Und dieses Verhältnis prägt dann natürlich die Wahrnehmung eben solcher Technisierungsprozesse. In den USA ist das ganz anders. Und es gibt, da steht es leider nicht auf der Literaturliste, ich kann ja nicht alles aufschreiben, weil ich ja Sie auch nicht erschlagen will mit Informationen, aber der amerikanische Philosoph John Dewey, Dewey, John Dewey, der hat um die Jahrhundertwende, also grob gesprochen zum 20. Jahrhundert, ja auch eine Ästhetik geschrieben und eine Kunstphilosophie. Und bei ihm ist es wirklich so, dass der Genuss, also das ist so diese Konzeption, der Genuss an einem Objekt, der intensive Genuss eines Objektes, unterscheidet nicht zwischen hoher Kunst und Alltag oder Lebensform. Also Dewey führt das dann auch aus und sagt, also ein am Kaminfeuer sitzend, das Leben in Betrachtungen durch den Kopf gehen zu lassen und dieses Feuer zu genießen, ist genauso eine ästhetische Rezeption wie ein Kunstwerk zu rezipieren. Das ist eine typische Auffassung, dass innerhalb der US-amerikanischen Zivilisation es diese straffe Unterscheidung zwischen allgemein oder gemeinem Genießen und der Kunstsphäre so nicht gibt. Umgekehrt hat sich herausgestellt in der US-amerikanischen Kultur als System, dass Künstlersein etwas ganz anderes ist. Künstlersein ist ein spezialisierter Beruf und es ist eine spezialisierte Berufssphäre zuständig, auch Institutionen. Und der Künstler macht seine Arbeit und wird entsprechend rezipiert. Also das ganze Problem zum Beispiel, auf was wir noch zu sprechen kommen werden, die konstruktivistischen Utopien, also die expressionistische Verzweiflung oder die Bauhaus-Initiative, dass Kunst das Leben reformiert beispielsweise, ja, durch eine Utopie das Leben verwandelt, sodass eine neue Alltagskultur entsteht, die aber durch die Kunst erzeugt worden ist. Das geht dem US-amerikanischen Denken völlig entgegen. Also das liegt ihm fern, das ist eine andere Konzeption, man käme nicht auf diese Idee. Das ist wichtig zu verstehen, dass Warhol eben mit dieser Ambivalenz spielen konnte. Ich möchte dazu Ihnen noch zwei, drei Dinge sagen, die ich in der vergangenen Woche eingesammelt habe. Das eine war in der Zeit, die ja immer am Donnerstag kommt, also nach der Vorlesung war ein Porträt von Chicago im Reiseteil. Da geht es mir jetzt nicht um das, was dort zu Chicago steht, aber man findet dort eine Beschreibung der Architektur als Lebensform und als Kunst, und zwar nicht der Kunstarchitektur, nicht die großen Wolkenkratzer, sondern die beiläufige Holzarchitektur in den Vorstädten von Chicago, die Qualitäten hat, ganz bestimmte, die aber rein funktional waren oder die eben auf eine Lebensweise zurückgingen, also das heißt, die folkloristisch waren im Grunde. Und da schreibt der Autor Konrad Heidkamp den Satz: Das Verfertigen von Kunst ist in Amerika eine Sache der Alltagsdinge. Ja, das ist nicht besonders gut formuliert, entschuldigen Sie. Aber der Sachverhalt ist klar. Also sagen wir, eine Sache der Alltagsdinge. Alltäglichkeit wäre besser gewesen. Kunst wird verfertigt wie Alltagsdinge. Der Alltag hat einen anderen Glanz, einen anderen Schein. Also die ganze Unmittelbarkeit von Glamour und diese Aspekte spielen eine ganz andere Rolle. Deshalb gibt es ja bei Warhol, das hatte ich Ihnen mit Blick auf Tevelight gesagt, diese Gier danach, ein Star zu sein, das heißt zu glänzen. Ein Star sein heißt nicht in den USA, bei Warhol, in der Pop-Art, heißt nicht authentisch sein. Das ist schon wieder europäisch. Ja? Der echte Mensch, der als echter Mensch angeschaut wird und betrachtet, nein, der Star ist jemand, der eine perfekte Ikone seiner selbst liefert für die mediale Öffentlichkeit. Das ist das Konzept von Warhol. Und das hat er ja seinen Leuten versprochen, die mit ihm an der Factory partizipiert haben. Die Factory in Manhattan in den 60er Jahren, also der Ort, wo Warhol gearbeitet hat und wo er die Tür aufgemacht hat für diejenigen, die darin den letzten Hype sahen, also die daran teilnehmen wollten, am Leben in der Factory, ja, die mit Filme gedreht haben, die auch geholfen haben. Also das musste jemand ja auch handwerklich die Dinge realisieren. Da war Warhol immer sehr gut als Organisator einer solchen obsessiven Gemeinschaft. Und das Versprechen war, wenn du hier in die Factory kommst, wirst du ein Star. Aber denk dran, Star kannst du nur sein für 15 Minuten, dann kommt der nächste dran. Das heißt, du hast eine Chance, dich zu inszenieren, und es ist die Inszenierung, die das macht. Das war auch das, was ich Ihnen sagte, als etwas Hieroglyphisches in der US-amerikanischen Kultur. Das ist von verschiedenen Autoren so beschrieben worden. Die US-amerikanische Kultur ist hieroglyphisch, das heißt, an die Dinge und die Bilder, die Begriffe und die Vorstellungen und die Objekte sind sehr viel näher beisammen. Ja? Deshalb nimmt Warhol auch Objekte, als ob es kulturelle Argumente wären. Und er kann das auch tun, weil eben, wenn es eine Folklore gibt in den USA, und ich rede nicht über die Ungleichzeitigkeit verschiedener Volksgruppen und Teilkulturen, und ich rede auch nicht über die Problematik der Massakrierung der Ureinwohner und so weiter, sondern von dem Zeitpunkt der USA, also die letzten 200 Jahre, fällt die Formung eines nationalen Bewusstseins zusammen mit der technischen Industrialisierung, mit der Mediatisierung und natürlich dann auch mit dem Kapitalismus. Und es gibt nur innerhalb dieser Technisierung Lebensformen, die dem vergleichbar wären, was bei uns Folklore ist. Deshalb Popular Art, das ist das Fabrizieren der Massenbedürfnisse einer technisch medial vermittelten Gesellschaft. Und das ist eine andere Gesellschaft, deshalb, es gibt die Städte haben ja nicht ein eigentliches Zentrum mehr. Das wäre ein nächstes Thema. Die Städte, die dann im 19. Jahrhundert entstehen, die haben nicht ein eigentliches Zentrum, sondern die sind seriell ganz anders organisiert, so dass sie nicht mehr die europäische Konzeption haben wie in Athen oder in den neuen Städten Neapolis, von Neapel bis Siena und Florenz zum Beispiel, wo die Bürger einer Stadt sich zur Diskussion ihrer Probleme auf dem zentralen Platz versammeln können. Die Piazza della Signoria in Florenz ist der Ort, wo die Florentiner Bevölkerung Platz findet, alle, und das bildet die Öffentlichkeit. Also Sie merken sofort, wenn man das schildert, in den USA geht das nicht, denn dort ist der Zusammenhang ein ganz anderer. Das Individuum orientiert sich an Werten, die eben hieroglyphisch sind, und es gibt nicht diese Vereinigung einer allgemeinen Bevölkerung. Die allgemeine Mediatisierung läuft über technische Medien und über Konsumstandard, Bilder, Ikonen, Prestige und so weiter. Ich hoffe, das ist klar, das ist mir ganz wichtig, weil deshalb behandle ich hier die US-amerikanische Pop-Art sehr viel stärker als die englische, obwohl von dem Zeitpunkt an, wo diese Popular Art über die bildenden Künste hinausgeht, ist das natürlich international. Und dann redet man von der Popmusik, übrigens früher schon und in gewisser Weise, das ist ein Phänomen, das auf technische Produktion und Reproduktion hin angelegt ist. Ja? Das wird dann tatsächlich international. Und auch wieder mit besonderen Ausprägungen. Und wir wissen ja, dass eben die Pop-Art sowohl in England, aber vor allem auch in den USA ja eben nicht nur die bildenden Künste geformt hat, sondern eben mit Mitteln der bildenden Kunst dann auch andere Bereiche wie Mode und populäre Musik, die über hochtechnologische Gerätschaften produziert und ausgetauscht und rezipiert worden ist. Und niemand in den 60er Jahren hätte die Frage des Authentischen an die Frage des Nicht-Technischen gebunden, zum Beispiel. Also das Gefühl, etwas ist dann authentisch, wenn es unmittelbar ist und nicht technisch vermittelt. Damit kommt man in der Pop-Art natürlich zu keinem Verständnis. Ja? Man hat die massenmedialen Kreisläufe genutzt. Auch für gesellschaftspolitisch eigene Ziele, generationsspezifische, das ist das Interessante an der Situation der späten 60er Jahre, mit allen Erscheinungsformen, die gesondert analysiert gehören, die wir hier nur streifen können. Aber es ist klar, die Rockmusik hat damals eben durch diese apparative Vermittlung als populäre Kunst, als neue populäre Kunst, ein enormes politisches Potenzial mobilisiert, das rein über die technische Reproduktion vermittelt worden ist, weltweit. Ein Effekt, der sich eingestellt hat, ist ja, dass man dachte naiverweise, populäre Musik, die aus dieser Maschine kommt, sei irgendwie progressiv, humanistisch, demokratisch und so weiter. Das sind alles so Bilder, die aus dieser Zeit kommen, die stimmen natürlich überhaupt nicht. Und das hat sich dann verwandelt in ein anderes, also war dann ein Epiphänomen dieser ganzen großen Maschinerie. Und Warhol und die Factory, das war ein Teil, die diese Maschinerie zu eigenen Zielen manipulieren wollte. Da könnte man ganz viele Figuren nennen der 1960er Jahre, die die Manipulation der Massenmedien nach eigenen Gesichtspunkten vollziehen wollten, mit einem gewissen Erfolg, den es ja auch gibt. Also es geht mir hier wiederum nicht um Bewertung. Ich nenne nur ein Phänomen wie Madonna, die dieses Mimikry der Rollen, der Glamour-Rollen in dieser populären Kultur ja weitergespielt hat und die übrigens im Unterschied zu den damaligen großen Protagonisten, könnte man sagen, einen formidabel autonomen Vertrag sich ausgehandelt hat. Das vergisst man immer ein bisschen hinter dem Mimikry dieser Person und ihrem rasanten Wechsel durch alle Religionsgemeinschaften. Und so, egal. Also, dass das eine Geschäftsfrau ist, die sich einen Vertrag ausgehandelt hat, von dem die Beatles damals nur hätten träumen können. Und die Rolling Stones auch erst nach der Zeit, wo sie ihre Sklavendienste absolviert haben für die Plattenfirmen, realisieren konnten. Also dieser ganze Kampf um Manipulation von Massenmedien hat eine reale Basis und die Factory von Warhol war so etwas wie eine Gemeinschaft, ein Kollektiv, das mit diesen Dingen experimentiert hat. Übrigens ohne utopische Programmatik. Wir wissen, Warhol hat das ja nur gespiegelt. Er hat ja gesagt, wir brauchen keine utopische, also er hat es nicht so gesagt, aber es ist klar, wir brauchen keine utopische Veränderung, wir haben alles Schöne schon. Also es gibt ja diesen Satz von ihm, der dann auch reproduziert worden ist, noch in den 80er Jahren, ganz genau. Ich zitiere Andy Warhol, die Tendenz der Programmatik nach den 60er und 70er Jahren, 1980 gesagt. Das Schönste an New York ist McDonald's, das Schönste an Paris ist McDonald's, das Schönste an Berlin ist McDonald's, in Moskau gibt es noch nichts Schönes. Das war seine Äußerung über die, das ist so raffiniert, wie idiotisch natürlich, wie es klingt. Mittlerweile gibt es ja in Moskau auch was Schönes, ja, wissen wir. Das war ja noch vor dieser Zeit, also wo als denkbar war, dass es dann auch in Moskau etwas Schönes geben würde. Und da haben sie die ganze Warholsche Fähigkeit, genau diese Welt einfach zu affirmieren. Aber was heißt das? Für europäische kritische Intellektuelle beginnt da bereits das Problem. Ja? Also daran ist auch ein in den USA lebender europäischer Emigrant schuld, Herbert Marcuse nämlich, der immer eine Kritik der Affirmation propagiert hat und der gesagt hat, man darf die Dinge nicht bestätigen, man muss kritisch sein. Und das war aber gleichzeitig nicht anwendbar auf die Pop-Art. Also Herbert Marcuse hatte einen großen Einfluss in den 1960er Jahren auf die Studentenbewegung und so weiter. Und die Pop-Art lief eigentlich nebenher. Und der einzige oder einer der wenigen, der die beiden Dinge miteinander zu verbinden trachtete, aber keine Pop-Sprache sprach, war Jean-Luc Godard mit seiner Aussage, die Kinder von Marx und Coca-Cola. Das war die Synthese, ja, aber das gab es nicht in den 60er Jahren. Entweder Marx oder Coca-Cola. Ja. Also für Leute, die Ende der 40er Jahre geboren wurden und die in die dogmatische Situation eben der Affirmationskritik hineingewachsen sind oder hineingezwungen wurden in den 1960er Jahren, wo ja unser Außenminister auch noch so ein lebendes Relikt dieser Unbewältigtheit eines solchen Aufbegehrens ja inkorporiert heute mit allen Problemen, das wird ja noch zur Sprache kommen demnächst, wie das eigentlich geht, dass man als Systemkritiker zum affirmativen Opponenten wird in den USA, ohne dass man sagt, das ist eine Kontinuität, das ist ja das Problem. Also Herbert Marcuse hat gesagt, Affirmation, das ist blinde Verdoppelung des Konsumkapitalismus, das ist unkritisch, das ist verführerisch, das ist falsch, entfremdet unwahre Bedürfnisse. Das war natürlich eine vollkommen andere Welt als Andy Warhol, der sich zu solchen Dingen überhaupt nicht geäußert hat. Aber er hat die Strategie der Affirmation betrieben, das heißt bejahen, vielleicht auch im Sinne eines Schweig oder eines Till Eulenspiegel, der ja auch immer alles affirmiert hat. Aber was heißt das? affirmieren, übersteigern der Bedingungen, die etwas zugrunde liegen, bis dieses, was dem zugrunde liegt, sichtbar wird. Und dann kippt das in etwas anderes. Deshalb ist es möglich, die Pop-Art als, wenn man es ideologisch betrachtet, als eine Verklärung des Konsumkapitalismus zu betrachten, also als eine Verschönerung im Tempel der Warenästhetik oder eben als eine kritische Affirmation durch Affirmation selbst, durch Bejahung der Prinzipien und durch ihre Radikalisierung, indem sie eben ausgestellt werden. Das ist die Ambivalenz und damit sind wir wieder bei diesem Problem des Hieroglyphischen. Und etwas anderes, was dazukommt, da könnte ich auch auf verschiedene Autoren verweisen, aber das will ich nur kurz erwähnen, dass es in den USA einen direkten medialen Zugriff auf so etwas wie Kultur gibt. Also Kultur ist nichts Eigenes und nichts Resistentes, nichts, was dann eben aufgesogen würde, sondern etwas, was permanent artifiziell eben geschaffen wird. Deshalb hat ja Warhol auch gesagt, es geht nicht um Stilfragen, sondern er hat gesagt, klar, Mode, also der Körper als Kleid oder das Kleid als Körper, das ist ebenfalls eine solche Oberfläche, um die es geht. Und der Künstler müsse imstande sein, seinen Stil zu ändern, ohne dabei ein schlechtes Gefühl zu haben. Also es geht nicht um Einheit des Stils, sondern es geht um die Jetztzeit, es geht um ein Design, wenn man so will, und es geht um dieses Inszenieren dessen, was uns bestimmt. Also es fehlt vordergründig genau der von Herbert Marcuse so beanspruchte kritische Impuls, ja, dass man sagt, ich bin aber gegen die Entfremdung oder ich bin gegen den Konsumkapitalismus oder was auch immer. Sondern Warhol hat gesagt, ja, im Grund ist die Serialität schon das Prinzip, das das Leben bestimmt und die Pop-Art stellt Erscheinungsformen her und dar in Bezug auf das, was dort eben geschieht. Warhol sagte zum Beispiel, ich zitiere jetzt eine Originaläußerung, es spielt keine Rolle, was man macht, jedermann führt ganz einfach fort, dasselbe zu denken und jedes Jahr wird es ähnlicher. Die am meisten von der Individualität reden, sind eben diejenigen, die am meisten gegen die Abweichung protestieren und in ein paar Jahren mag es umgekehrt sein. Eines Tages wird jeder einfach das denken, was er denken möchte und dann wird wahrscheinlich jeder dasselbe denken. Das scheint es mir zu sein, was kommen wird. Also das ist jetzt so eine der seltenen prognostischen Äußerungen von Warhol. Und dieses Gleichförmige ist aber nichts, was ihn erschreckt. Und das Interessante ist, die Gleichförmigkeit, die seriell angelegt wird, wird ja als Serialität erst sichtbar durch dieses Transportieren ins Museum. Das ist das in Bezug auf die bildende Kunst, das Entscheidende dieser Expansion auf das Leben hin, ja, das setzt dann affirmative Verdopplung, Überhöhung der Konsum- oder Warenästhetik, aber es geschieht etwas anderes, weil das Museum nicht mehr der Aufbewahrungsort der Schätze der Vergangenheit ist oder der Kultur, sondern eine Bedingung, Alltäglichkeit in bestimmter Weise wahrzunehmen. Eben dadurch, dass Segmente, die im Alltag automatisiert werden oder serialisiert, erst sichtbar werden durch diesen Wechsel ins Museum. Und dann gibt es natürlich ein Zitat von Roy Lichtenstein, eine Äußerung, also eines anderen Pop-Artisten, der sich ja mit der Welt der Comics beschäftigt hat und der im Unterschied zu Warhol eigentlich ausschließlich mit bildender Kunst, also mit Herstellung von Bildern beschäftigt war. Der sagte Folgendes, ebenfalls in der damaligen Zeit: Seit Cézanne ist die Kunst äußerst romantisch und unrealistisch geworden, indem sie sich nur mehr von Kunst ernährt. Das ist utopisch. Die Kunst hat immer weniger mit der Welt gemein. Sie schaut nach innen. Das ist der Vorwurf, zunächst rezipiert Lichtenstein das so. Die Kunst wird auch selbstreferenziell. Avantgarde in Europa. Kunst setzt sich durch Kunst, bezieht sich auf Kunst, radikalisiert das Kunstproblem. Aber, und jetzt kommt die Absetzung, ich fahre fort mit dem Zitat von Roy Lichtenstein, die Welt aber ist draußen, Pop Art schaut hinaus in die Welt. Pop Art ist erschienen, ihre Umwelt zu akzeptieren, die weder gut noch schlecht, sondern einfach anders ist, eine andere Bewusstseinsebene. Das halte ich für typisch, also für die US-amerikanische Weise, damit umzugehen. Das ist eine sehr beruhigte, sehr abgeklärte Weise, hier solches zu artikulieren. Und damit verschieben sich auch, gerade durch das Ausstellen solcher Verdopplung von Alltagsstücken, verschiebt sich natürlich auch die Bewertungsebene zwischen dem, was jetzt trivial ist und dem, was nicht trivial ist. Oder sagen wir, das europäische Kunstproblem war immer ein Problem der letzten 200 Jahre der neuen Bildsprachen. Jeder Künstler fühlte in sich seit der europäischen Romantik um 1800 den Antrieb, seine Sicht der Welt in Bildern zu zeigen, etwas Neues zu machen. Und es war den Künstlern egal, welchen Preis sie dafür zahlten. Also der Preis der Neuentdeckung war ja in der Regel, dass man keine allgemeine Sprache mehr spricht, sondern eben zum Außenseiter wird, gesellschaftlich irrelevant wird. Das ist ja auch das, was passiert ist im 19. Jahrhundert in Europa. Die Künstler, die wir heute in den Kunstgeschichtsschreibungen hochhalten, ja, von Courbet über Baudelaire bis Cézanne und dann Picasso, Braque und so weiter, mit allen, die eben in einer wirklichen, wertvollen Kunstgeschichte geschrieben stehen. Diese Künstler waren ganz marginale Außenseiter in ihrer Zeit und ihre Kunstkonzeptionen waren per se mit einer Absage an gesellschaftliche Wirkung verbunden. Das war die Welt der Eigenbrötler. Ja? Also Cézanne geht in die Provence und schaut sein Leben lang ein paar Berge an und versucht nach seinen Vorstellungen die Natur neu zu schaffen als Malerei. Das macht er als Philosoph. Er fühlt sich wohl bei den Bauern, weil die interessieren sich nicht für Kunst. Das ist sein Motiv. Ein anderer geht in die Südsee und versucht dort einen Formenschatz zu entdecken, der neu ist und so weiter. Also ich wollte damit ja nur kennzeichnen, dass diese Selbstreferenzialität des europäischen Kunstsystems führt dazu, dass hohe Kunst, Avantgarde-Kunst, selbstreferenziell ist und das heißt sehr einfach übersetzt, die Kunst beschäftigt sich mit sich selbst und der Rest ist der Rest. Und ob sich der Rest für die Kunst interessiert, das mag dann vielleicht ein bildungsbürgerliches Ideal sein. Das ist das, was man den Leuten einredet. Ihr könnt nur gute Bürger werden, wenn ihr euch auf Kunst interessiert. Aber im Grunde ist das nicht wahr, weil das überhaupt keine Rolle spielt. Und weil es dazu nicht nötig ist, weil ja die Lebensgestaltung mit der Kunst gar nichts zu tun hat. Ja? Also wenn Sie sich noch an das Geschrei erinnern, also zum Beispiel Warhol hat dann am Ende seines Lebens in den 1980er Jahren große Serien von Mercedes und Volkswagen gemalt. Also gemalt, hergestellt als Bilder. Siebdruckartig und übermalt, also Unikate und so weiter. Und hat sich natürlich von den Firmen auch bezahlen lassen. Es war ein großes Geschrei. Ist er jetzt korrupt? Also wieso arbeitet er für VW? Wenn Sie denken, dass ein Künstler, ich nehme jetzt ein zugespitztes Beispiel, also man hätte Cézanne eingeladen, die ersten Automobile für Opel-Motoren zum Beispiel zu entwerfen, weil man sagte, hört doch auf mit diesem Bildermalen. Also das, es gibt ja schon so viele Bilder. Abgesehen davon reicht ja für die Leute ein Blick durchs Fenster. Ist schon in Ordnung, betrachtet die Natur, aber wieso das mit den Bildern, immer diese Bilder an den Wänden. Ja? Also ich meine, die Generation von Mondrian hat das ja auch, die ist ja verzweifelt an der Tatsache, dass diese ganze kreative Gestaltung immer auf zwei Dimensionen an irgendeiner Wand endet. Ob im Museum oder bei Leuten, die sich's leisten können. Man wollte dann schon 1920er Jahre eine Kunst, die eigentlich ins Leben einfließt. Aber das war ja eine Haltung, die richtete sich gegen eine Erfahrung, die eben gegenläufig war, nämlich dass die Kunst eben nicht ins Leben einfließt, sondern damit nichts zu tun hat. Und das war genau das Problem auch der Utopien, auf die ich zu sprechen komme, nämlich wie kann man jetzt die wirklich gute Kunst und Gestaltung in die Massenproduktion hineintragen und dann auch noch in die Seele der Menschen nach innen bringen. Und das, was Warhol machte, war natürlich viel radikaler, weil er sagte, innen ist erstmal sowieso nichts und zweitens ist alles dasselbe und drittens ist das Schöne das, was sowieso produziert wird und es braucht keine Künstler. Aber die Kunst kann verstehen, nach welchen Prinzipien das seriell Schöne eben funktioniert. Also das ist das Problem. Deshalb hat man festgestellt, auf der Schiene der Kunst in Europa, ein riesiger Formenschatz, der gleichzeitig auf der Schiene der Massenproduktion von Lebensverhältnissen keine Resonanz findet. Ja, zwei Kulturen, die nebeneinander laufen, die nichts miteinander zu tun haben. Und zu dem Zeitpunkt hat man das Wort Kitsch erfunden. Und Susan Sontag hat dann später einen Aufsatz dazu geschrieben, den finden Sie dann auch auf der Liste, über Camp, also Campy-Ästhetik. Und sie hat dann gesagt, die Pop-Art von Warhol war die erste Richtung in der Kunst, die dieses triviale, verpönte, verfemte, banale des Kitsches umgewertet hat zur Hochkultur. Also das Campy, Kitsch oder Camp als ein Inbegriff affirmativer Strategien. Das ist so ein europäisches Konstrukt. Kitsch ist eigentlich ein Abwertungsbegriff. Aber dieser Abwertungsbegriff beschreibt genau das, was die Menschen affektiv, affirmativ besetzen. Also Kitsch ist ja immer für die anderen. Ja? Kitsch ist ein Schimpfwort für die anderen, wenn man es als Schimpfwort benutzt. Man liebt Dinge und andere sagen, das ist aber Kitsch, was du da liebst. Ja? Und damit ist gemeint, du bist nicht kritisch gegenüber diesem Ding. Ja? Du wirfst dich ihm an die Brust und weinst hemmungslos, weil du es so schön findest, an der Brust dieses Dings zu weinen, und du denkst überhaupt nicht. Und so, weil wenn du denken würdest, dann würdest du sehen, dass dieses Objekt lügt und dich betrügt, und du musst da weiterkommen in der Reflexion und so weiter. Das ist typisch europäisch. Und die Pop-Art ist eben laut Susan Sontag eine Strategie der Aufwertung von Camp, des Kitsches. Und tatsächlich ist sie insofern geschmacklich, ja, indifferent. Gut, jetzt noch ein weiterer Gesichtspunkt. Hier lehne ich mich an, das möchte ich benennen, an einen Lexikonartikel, den Barzon Brock 1975 geschrieben hat. Er verdient hier erwähnt zu werden, denn er ist in Deutschland eigentlich einer der wenigen Popkünstler und Kunsttheoretiker, die ein Äquivalent dieser internationalen Bewegung hier in Deutschland hergestellt haben, gerade für die Geschichte der Alltagsästhetik extrem wichtig, auch im Zusammenhang mit Fluxus, auf das komme ich dann auch noch zu sprechen. Und er hat einen sehr schönen Beitrag, eigentlich schon einen Rückblick geschrieben, 1975 auf Popkultur in Meyers Lexikon, also dem großen, unter dem Titel Popkultur kaum bemerkt und schon vergessen. Kaum bemerkt und schon vergessen. Und er beschreibt dort Pop als ein programmatisches Konzept für kulturellen Wandel überhaupt. Ich zitiere: Pop bezeichnet eine Programmatik kulturellen Lebens, in der die Künste im engeren Sinne nur eine eingeschränkte Rolle spielten, wenn auch eine äußerst bedeutsame. Weiter unten: Der Grundzug der Programmatik einer Popkultur ist es, heute ist ja übrigens auch die Rede von Popliteraten, ja, also das ist eigentlich dann, das ist die Fortsetzung derselben Argumentation, nur weniger klar in Bezug auf dieses Problem. Der Grundzug der Programmatik einer Popkultur ist es, die Unterscheidung zwischen Subkultur und Hochkultur, Massen- und Elitekultur, U- und E-Kultur aufzuheben. Gut, also soweit die erste Hälfte des Zitates. Man muss sich das verdeutlichen, das ist sicher richtig, diese Unterscheidungen sollen eingezogen werden. Die schroffe Dualität, hier hohe, bedeutende, wertvolle Kunst, dort Alltäglichkeit, Triviales, Wertloses, Konsumobjekte, diese Unterscheidung soll eingezogen werden, mit allen Bewertungen, die an dieser Unterscheidung hängen und sie erst möglich machen. Also auch der Gegensatz Masse versus Elite und so weiter soll keine Rolle mehr spielen. Es gibt übrigens in den 1970er Jahren auch ein Buch von Umberto Eco, das die Probleme des Kitsch behandelt. Und Umberto Eco sagt ganz eindeutig, Kitsch, das kann man nicht definieren, das liegt nicht in den Objekten, sondern in der Relation von Menschen zu Objekten. Und ist es denn nicht so, fragt er, um einfach eine einfache Definition vorzuschlagen, hat es nicht damit zu tun, wenn, also Bauhausmöbel sind kein Kitsch. Wieso sind Bauhausmöbel kein Kitsch? Weil sie für eine Elite hergestellt werden und nur von wenigen Leuten benutzt werden. Wenn dieselben Möbel seriell fabriziert werden, für alle ist es Kitsch. Das ist das einzige Kriterium, was alle mögen, ist Kitsch, im Unterschied zu dem, was die Geschmackseliten für wertvoll halten. Also diese Unterscheidungen sollen eingezogen werden. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie soll das geschehen? Jetzt lese ich weiter. Also, aufzuheben, diese Gegensätze, und zwar nicht, indem man die hochkulturellen Errungenschaften popularisiert und damit auf die Ebene der Massenkultur absenkt. Das wäre die eine Strategie. Man popularisiert die hochkulturellen Errungenschaften.
Brock sagte dann, dieser Versuch ist in den 20er Jahren in der Kulturpolitik der Gewerkschaften mit geringem Erfolg praktiziert worden. Das war tatsächlich die Auffassung der Arbeiterbildung, der Arbeiteruniversitäten, dass das Proletariat, das von den kulturellen Werten ausgeschlossen ist, durch ökonomische Prozesse, technische Prozesse, soziale Prozesse, die besten Leistungen der bürgerlichen Kultur beerben soll. Das war die Position von Georg Lukács in seinem Buch Geschichte und Klassenbewusstsein von 1924. Das trägt auch noch die Philosophie von Ernst Bloch in gewisser Weise, von Max Raphael, einem Kunsthistoriker, der wunderbare Bildanalysen geschrieben hat, engagiert war in Arbeiteruniversitäten. Man kann das überall lesen, bis hin zu Hans Meyer, dem Literaturwissenschaftler. Und übrigens auch Marcel Reich-Ranicki ist auch noch ein später Nachklang dieser Auffassung, ja, dass fürs Volk, dass das Volk, die, ich sage jetzt Volk, man redet heute ja nicht mehr vom Proletariat mit bestimmten Gründen, also dass das Volk die Leistungen der bürgerlichen Kultur soll beerben können. Das heißt, dass Goethe nicht für die Elite ist, sondern für jedermann. Das war ein Versuch, hochkulturelle Errungenschaften zu popularisieren. In gewisser Weise entspricht das genau dem, was auch Kandinsky wollte und das Bauhaus mit seinen Utopien. Da gibt es eine Gestaltungselite, die besten Architekten, Designer, Künstler der damaligen Zeit. Die wollen jetzt nicht mehr für die Eliten produzieren, sondern sie wollen für alle produzieren, weil das ihr künstlerischer Ehrgeiz ist. Ja, sie wollen diesen Einschränkungen nicht mehr unterliegen. Und das Bauhaus ist eine Bewegung gewesen zur Popularisierung der avantgardistischen Hochkultur in Lebenszusammenhängen. Wenn Sie es ganz einfach haben wollen, dann war das eine Hochkultur, die also nach unten hätte vermittelt werden sollen. Und die ganze Kunsttheorie von Kandinsky ist auch schon pädagogisch angelegt, im Sinne einer ästhetischen Erziehung, ja? Mit Rückgriff auf Lessing, der ja auch schon ein Buch oder ein Traktat geschrieben hat über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts. So wollte man das praktisch machen. Man hat dabei eben einiges natürlich nicht bedacht. Es gibt ein wunderbares Beispiel, das werde ich Ihnen in diesem Semester nicht zeigen. Das Haus von Adolf Loos am Michaelerplatz in Wien, 1908 eingeweiht, wunderbare Form, modern im Sinne einer sehr radikalen aristokratischen Auffassung, teuerste Materialien, aber keine zusätzlichen Ornamente. Ja? Wunderbar, also mit oben kurz abgehobenem Dach, eindeutig ganz lange auskalkulierten Fenstern, ja, die also wie Öffnungen in dieser Raumhaut sich präsentieren und die also manifestieren gegen das Gesicht der Hofburg mit ihren barocken Verzierungen, dass jetzt eben die Revolution des Geschmacks stattgefunden hat und die Menschen zur Abstraktion fähig sind und das Abstrakte genießen als reine Form. Was ist passiert? Unten ein Geschäft, ein Kleidergeschäft, oben Wohnungen. Die Leute ziehen ein, was machen sie? Sie nageln Behältnisse und stellen Geranientöpfe vor die Fenster. Loos klagt vor Gericht, sagt ästhetische Barbarei, nicht begriffen. Das dürfen die nicht, weil die ästhetische Manifestation eine ganz andere ist. Also Sie sehen an diesem kleinen Problem, wo der Konflikt liegt, die Künstler meinen es gut und das Volk will sich nicht erziehen lassen, weil sie eigene Vorstellungen haben. Jetzt kann man die als Kitsch diffamieren oder was auch immer. Und der Künstler ist eben der Gesellschaft entfremdet. Er muss also jetzt hingehen und den Menschen erklären, wieso es für sie ein besserer Genuss ist, wenn sie auf diese blöden Blumentöpfe verzichten. Ja? So. Und dafür müssen sie natürlich was kriegen. Sie müssen einen Stolz bekommen, moderne Menschen zu sein und auf solche retro-regressiven Barbareien künftig verzichten zu wollen, gnädigst. Ja? Also das ist das Problem der europäischen Kunstutopien. Man muss von oben nach unten das durchformen. Hier ist natürlich die Grenze, der Grenzübertritt zur ästhetischen Diktatur fließend, selbstverständlich. Wenn jetzt die Gestalter ganz hemmungslos sind, dann kann man sich leicht vorstellen, was geschieht, nicht nur über eine ästhetische Doktrin, sondern sagt, das Volk muss erzogen werden, ob es will oder nicht. Und dann haben wir tatsächlich wieder entsprechende Verhältnisse. Und um das auch gleich zu sagen, weil das ist alles für mich Pop, das ist durch die Pop-Art aufgelöst worden. Das ist die Subversivität der Pop-Art, liegt auf dieser Ebene. Jetzt thematisiert sie selber gar nicht. Barzon Brock nennt es sehr deutlich, ich komme dann gleich darauf zurück. Das heißt, sie befreit, die Pop-Art befreit von dieser Art ästhetischem Terror. Wenn es nämlich so ist, dass die ästhetische Elite genau weiß, wie das Leben ausgerichtet werden soll, und sie finden solches natürlich auch bei Le Corbusier und überall, Le Corbusier, der ja auch mit der Rechten damals paktiert hat, und eigentlich ist ja nur, diese Kunstdiktaturen sind nur nicht zustande gekommen, weil eine ästhetisch regressive, barbarische Diktatur in Europa gewütet hat. Ich muss Ihnen aber, oder will es auch mit einiger Häme schon erzählen, dass es ja auch so ist, dass Walter Gropius sich den Nazis angedient hat. Das heißt, wenn man jetzt sagt, was ist denn hier passiert? Ja, wieso? Gropius war natürlich kein Nazi, wie viele andere auch keine Nazis waren. Aber Gropius hat Entwürfe gezeichnet, weil er die moderne Architektur in dieser Massenbewegung verankern wollte. Und dann ist er wirklich so weit gegangen, in seinen Wettbewerbsentwürfen und seinen Eingaben auch Hakenkreuzflaggen zu zeichnen. Ja? Also er hat sich dem Nationalsozialismus unterstellt, als Gründungsdirektor des Bauhauses. Jetzt kann man sagen, ist der Reaktionär? Nein, das ist eben das Problem, dass man genau weiß, wie das Leben auszusehen hat. Und dann liegt es nahe, von oben nach unten, dass nicht nur bittend zu propagieren, sondern fordernd. Also das ist ein Problem, das wollte ich mit dieser kleinen Miniatur Ihnen klar machen. Hochkulturelle Errungenschaften zu popularisieren. Ästhetische Volkspädagogik, Formung des Volkskörpers nach ästhetischen Prinzipien. Und das tendiert immer zu einem ästhetischen Totalitarismus, unabhängig nach welchen Prinzipien der Volkskörper dann geformt wird. Also da bleibt, auch wenn man es nicht so macht wie die Barbaren des 20. Jahrhunderts, bleibt ein Barbareiproblem auch an der Hochkultur übrig. Das muss man verstehen. Das bleibt übrig, auch bei der allerbesten, allermodernsten Architektur. Und Sie haben das ästhetische Problem ja wunderbar in Betracht, zum Beispiel bestimmte Filme der 20er Jahre, die berühmte Metropolis-Diskussion über den Film von Fritz Lang, den die Nazis über alles geliebt haben, wie sehr vieles an Art Deco und übrigens auch an Marlene Dietrich. Und wieso ist dort nichts passiert? Weil Fritz Lang und Marlene Dietrich die Nazis einfach gehasst haben. Sie haben sie gehasst aus moralischen und ethischen und vielen anderen Gründen, und sie konnten sie nicht riechen und sie wollten damit nichts zu tun haben und sie waren mutig und so weiter. Aber das ästhetische Problem ist dann nochmal ein dennoch anderes. Also das wäre die eine Vision der Auflösung der Differenz zwischen E und U. Das ernsthafte Hochkulturelle wird nach unten didaktisch, pädagogisch durchgereicht. Also, vielmehr, Barton Brock fährt jetzt fort nach dieser Art, wo er sagt, nicht, die Pop-Art will nicht das so machen, indem man die hochkulturellen Errungenschaften popularisiert und damit auf die Ebene der Massenkultur absenkt. Vielmehr sollte die Differenz von Hoch- und Subkultur überformt werden, indem man die Massenkultur mit Hilfe der entwickelten hochkulturellen Techniken zu einem neuen eigenständigen System kulturellen Lebens ausbaute. Das heißt, indem man jetzt die Techniken der radikalen Kunst oder der Kenntnisse der von Lithografie bis Siebdruck benutzt, um mit solchen Mitteln die Wertigkeiten der Lebensform der Alltagskultur darzustellen. Also das ist eigentlich das subversive Prinzip der Affirmativität der Pop-Art. Und da handelt es sich tatsächlich um das Einbringen hochkultureller Techniken in die Massenkultur, beispielsweise die der bildenden Kunst. Und das sollte garantieren, dass eben die neue Massenkultur eine Art Anforderungstraining perfektioniert in Bezug auf die Leistungsfähigkeit eines aktuellen kulturellen Lebens. Ich zitiere nochmal eine Passage aus diesem Lexikonbeitrag von Barton Brock von 1975, ein Rückblick. Aus dem Scheitern der gewerkschaftlichen Versuche, Massenkultur auf eine Stufe mit der Hochkultur zu heben, und aus dem Scheitern der Nationalsozialisten, die Volkskultur zur allein wichtigen kulturellen Erscheinung zu machen, wurde für die Entwicklung der Pop-Programmatik die folgende Konsequenz gezogen. Die Äußerungsformen des alltäglichen Lebens in den Handlungsbereichen Straße und Wohnung, Kino und Sportstadion, Massenmedien und Kaufhaus, Industriearchitektur und Automobildesign, Produktgestaltung und Kleidermoden mussten mit dem Problembewusstsein und den Arbeitstechniken der bildenden Kunst, der Literatur, der Musik, der Architektur, des Theaters und der Wissenschaft bearbeitet werden, wie man zuvor die Natur, die Kosmologien, die Philosophie und den Menschen als Reflexionsobjekte bearbeitet hat. Also diese radikale Pointierung zeigt, dass hier ein Reflexionsprozess sich eben gerade an dem bildet, was im Alltag selber diesen ausmacht, ohne dass eine kritische Differenz vorgespielt wird. Das ist eine Position. Es gäbe andere dazu zur Betrachtung der populären Kultur in Bezug auf die New Culture oder die Old Culture. Also die, daran ist nur wichtig, Karl-Heinz Bohrer hat hier auch einen sehr wesentlichen Aufsatz geschrieben über diese drei Kulturen vor etwa 20 Jahren in einem von Jürgen Habermas herausgegebenen Doppelband über die Lage der Zeit, wo er plausibel macht, dass in Bezug auf die populäre Kultur eben eine bestimmte Resistenz da ist, ja, die sich eben solchen Bewertungen entzieht. Und dieses sich entziehen, das ist das Potenzial, das eben Warhol damals inszeniert hat. Und das hat er mit seinem ganzen Leben inszeniert. Deshalb hat er sich zum Doppelgänger gemacht. Deshalb hat er immer wieder die Kunstbehauptung ironisiert. Deshalb hat er immer in großer Nähe auch zu den Lebensstilen gearbeitet und nicht nur zur bildenden Kunst. Wenn es auch durchaus möglich ist, dass hier die Kunstgeschichtsschreibung Warhol eben einreiht in die Reihe der großen Künstler, und dann sieht man seine Bilder, seine Objekte, man wird ihn als einen wesentlichen Siebdruckkünstler beschreiben, auch künftig hin, da wo er eigenhändig gewisserweise der Beste war, wenn man so will. Und daneben wird es eine kulturgeschichtliche Betrachtung geben. Warhol, der eben auch noch involviert war in dies und jenes. Und es ist ganz seltsam, dass natürlich dieser Fetischismus der Dinge im musealen Raum immer noch dominiert. Also Warhol hat ja, wie gesagt, viele Filme gemacht, die man auch als experimentell beschreiben kann, wenn auch das nicht seine Anstrengung war. Diese Filme werden natürlich auch gezeigt, aber sie scheinen wie abgespalten von seinem Werk. Ja? Also man muss dann woanders hingehen, um diese Filme zu betrachten, und verliert so leicht gegenüber dem Musealen des Kunstmuseums, verliert man leicht die Auffassung der Einheit des Werks. Und natürlich ist dann die ganze Lebensform transitorisch gewesen. Ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, also wann die Factory aufgelöst worden ist, aber die hat sich dann irgendwie selber entleert, und das sind so Zentren, die kann man ja nicht planen. Das geht dann weiter, viele sind auf der Strecke geblieben, wie ich schon erwähnt hatte, die in dieser Factory sich tummelten, und das Interesse hat sich entsprechend verlagert, und irgendwann gab es dann halt eben diese Factory nicht mehr. Es war nicht mehr so. Übrigens ist alle diejenigen, die meinen, ich habe die starke Vermutung, alle diejenigen, die meinen, dass Manhattan und New York das Zentrum der Kunstwelt ist, die denken eigentlich immer noch an die Factory von Warhol als ein Modell dieses Umschlags in Lebensformen und so weiter. Aber das existiert, wie gesagt, schon lange nicht mehr. Und schon 1975 schreibt ja Barton Brock: Popkultur kaum bemerkt und schon vergessen, Fragezeichen, also als ein Impuls, der geht dann über halt in die entwickelte Maschinerie der Rockmusik und in eine mediale Vermittlung. Also in gewisser Weise tritt auch der Videoclip an die Stelle der Experimentalfilme von Warhol, wenn sie auch etwas ganz anderes darstellen und bedeuten. Und es ist dann eben nicht mehr lokal, sondern es ist dann eine Bildpolitik, die medial reproduziert wird, rund um die Welt, auf einer sehr artifiziellen Ebene, und wird dann medial entsprechend inszeniert. Also dieses ist sozusagen als ein Moment im Leben transitorisch gewesen, aber die Pop-Art zeigt das Problem und Verfahren der Auflösung solcher kultureller Konflikte. Man könnte auch sagen, einer Kampfrhetorik, ja, zwischen Hoch- und Trivialkultur oder allgemeiner Lebenskultur und spezialisierter, elitärer, hochkodierter Kultur, die als Kunstproblem eben übrig bleibt. Von hier aus könnte man dann sogar zeigen, dass sehr viele Dinge weit über die Popart hinausgewirkt haben, die ganz ähnlich sind in der Thematisierung. Ja? Also der Kontextkunst der 90er Jahre zum Beispiel, wo dann das Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern gar nicht mehr auf ein Werk hin angelegt war, sondern die Zuschauer beteiligen lässt einfach am Leben des Künstlers, und dies bereits ausreicht, um Kunsterfahrungen sicherzustellen. Also das ist dann eine Verlängerung und Transformation der Pop-Art. Die Pop-Art selber hat aber einen Effekt zur Grundlage und den möchte ich Ihnen auch zeigen. Und möchte aber vorher Sie bitten, sich zu äußern, wenn etwas unklar geblieben ist. Sie wissen, das Publikum, das Auditorium in Ihrem Falle, hat wirklich die Pflicht, dem Sprecher zu ermöglichen, seine Gedanken klar zu äußern. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Sie haben aber auch die Pflicht, ihn zu zwingen, dieses zu tun. Und wenn Sie also nicht intervenieren und sagen, Sie hätten dieses und jenes gerne nochmal erklärt, dann gehe ich davon aus, dass das auch doch so funktioniert. Insofern ist meine Frage nicht rhetorisch gemeint. Sie müssen das etwas mitsteuern. Kybernetische Rückkopplung nennt man das. Also Duchamp, Marcel Duchamp, das ist nun ein, ich sage es Ihnen gleich offen, das ist ein derartig vermintes Gelände, ja, in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, dass wir hier überhaupt nicht den Anschein erwecken wollen, da in die Tiefe zu gehen, zumal niemand genau weiß, wo die Tiefe wirklich liegt, ja, und wo man auf der Oberfläche bleibt und wo man in die Tiefe stolpert. Also Marcel Duchamp ist unzweifelhaft extrem wichtig. Seine Grundansichten kann man extrem einfach skizzieren und das möchte ich auch tun. Die Konsequenzen sind fatal bis verheerend für die nachfolgenden Künstler, denn er hat etwas getan, das einen Gestus festlegt, den man auf ewige Zeiten mit Marcel Duchamp und nur mit ihm in Verbindung bringen wird. So dass jede Wiederholung dieses Gestus sich immer wird gefallen lassen müssen, den Hinweis darauf, also erklär mir mal, was ist jetzt das anderes, als was Duchamp schon gemacht hat. Und die Künstler können das natürlich nicht mehr hören, mit gutem Recht. Also Duchamp lastet auf den nachfolgenden Generationen. Und die Pop-Art hat es geschafft, das finde ich etwas Großartiges bei Andy Warhol, das einfach zu ignorieren und im Grunde diese Welt nochmal neu in einem eigenen Kontext zu erfinden, ohne sich irgendwie darauf zu beziehen. Gut, Duchamp ist dann vielleicht auch erst im Anschluss an die Pop-Art und übrigens auch an andere Kunstbezeugungen, zum Beispiel Fontaine Gley mit seinen malenden Maschinen und so weiter, so richtig bekannt geworden. Und man hat erst in den letzten 30, 40 Jahren wirklich Duchamp als den Endpunkt in gewisser Weise der Kunstentwicklung des 20. Jahrhunderts verstanden, als der er eigentlich immer schon gewirkt hat, aber er ist zwischenzeitlich ganz erfolgreich in der Versenkung verschwunden. Er hat sich auch kaum mehr öffentlich geäußert, hat nur an wenigen Ausstellungen teilgenommen und hat ja ansonsten sein Leben mit Schachspielen verbracht. Dort war er übrigens in den 1940er, 50er Jahren war er als Schachspieler weltweit bekannter denn als Künstler, weil er auch für die US-amerikanische Nationalmannschaft gespielt hat und ein großartiges Buch über Endspielproblematiken im Schach geschrieben hat. Er war also ein großer Könner. Abgesehen davon, dass man dann nachher sagt, das war ja auch wieder nur eine Tarnung und so weiter. Gut, also womit bringt man Marcel Duchamp in Verbindung? Er hat es ja dann auch benannt, zum Beispiel mit Ready-Mades. Und Sie sehen, wie nahe diese Geschichte eigentlich schon an der Pop-Art liegt und wie weit sie doch entfernt ist. Also, Marcel Duchamp, ich erzähle Ihnen die Passage dann nachher, die Vorgeschichte. Also ich beginne jetzt nicht, mache es nicht chronologisch, sondern ich mache es bei einem Einschnitt in den sogenannten Ready-Mades, also der Instantankunst, ja, der Sofortkunst. Das ist ein Begriff, den er erfunden hat. Man nimmt ein Ding, das nicht Kunst ist, und erklärt es zur Kunst. So, das ist ein Ready-Made. Und man verändert es handwerklich nur minimal, soweit es eben notwendig ist. Und was hier minimal verändert ist, sind zwei Dinge. Dieses Urinoir, ja, das ist, er hat zwei Dinge gemacht, er hat es umgedreht. Es steht nicht so, wie es als industriell gefertigter Gegenstand stehen müsste, und er hat es signiert. Und er hat es mit einem Pseudonym signiert, Richard Matt, 1917. Das ist übrigens auch schon eine der Anspielungen, bei Duchamp immer so, das lasse ich aber alles weg, diese Wortspielereien und so, das kann einen wirklich also wahnsinnig machen. Natürlich heißt Matt einerseits stumm, andererseits auch schon wieder matt wie im Schach und so weiter. Und wieso signiert er das jetzt damit? Hat Folgendes auf sich. Es gibt in New York, und Duchamp lebt seit 1914 in New York, nicht mehr in Europa, übrigens eigentlich sein Leben lang dann, ab 1914. Also bildet auch eine Rite de Passage, eine Passage von europäischer Kunst dann zu irgendetwas anderem und stellt dort aus. Er hat ja auch dann Ablehnungen erfahren bei seinen Eingaben und es gibt in New York eine Society of Independent Artists, also eine Gesellschaft für unabhängige Künstler, und die verspricht in ihren Satzungen, dass jedermann ein von ihm eingereichtes, also das von irgendjemand eingereichtes Objekt auch ausgestellt werden wird. Das ist das Konzept dieser Gesellschaft. Und Duchamp sagt, interessant. Und er gibt ein Objekt ein, nämlich dieses hier. Er kauft bei einer Firma für sanitäre Anlagen ein Pissoirbecken, signiert es mit Hermat, datiert es auf 1917 und reicht es anonym zu der offiziell juryfreien Ausstellung ein. Was passiert ist Folgendes, es ist natürlich so, dass das nicht gezeigt wird. Also irgendeine Jury, die es angeblich aber gar nicht gibt in diesem Konzept der Independent Society, beschließt, dieses nicht zu zeigen. Man hält es für eine Provokation, das ist auch schon interessant. Was für eine Provokation ist es denn? Ein Pissoir, also abgesehen jetzt von der Nähe zu einer Sekretion von Körperflüssigkeit, die damals noch nicht so im Zentrum der Kunst stehen konnte, wie das heute ja üblich geworden ist. Das ist alles kein Problem mehr. Also abgesehen von diesem Ekelmoment oder diesem Vorbehaltsmoment ist es natürlich ein industriell gefertigtes Produkt, das einer unter seinem Namen als sein Objekt einreicht. Und das hielt man für eine Art Provokation, die allerdings ambivalent ist, und man verbietet dieses. Und Duchamp spielt jetzt Duchamp und sagt, also er hätte Kenntnis davon gehabt, dass ein Herr Matt hier dieses eingereicht hätte, wieso denn das nicht gezeigt würde. Und damit wird diese ganze Geschichte angekurbelt, die dann große publizistische Wellen schlägt. Und irgendwann einigt man sich dann auf den Kompromiss, dass es gezeigt wird, aber hinter einem Vorhang, so dass es zwar da ist, aber nicht sichtbar oder irgendwie so. Gut, also das wäre eine, diese berühmte Fontäne, übrigens, die gibt es dann materialisiert in verschiedenen Formen. Auch schon bei Duchamp natürlich alle diese Jahreszahlen, das ist alles mit großer Vorsicht zu genießen. Also das wäre dieses berühmte Roue de Bicyclette, dieses Fahrradrad. Ist das ein Ready-Made? Davon gibt es hier übrigens auch eins im Museum Ludwig. Vielleicht auch ein von Duchamp, dann später gemachtes Replikat, egal. Ein Ready-Made. Was ist der Eingriff? Der Eingriff ist die Kombination zweier nicht zusammengehöriger Teile, von denen beide nicht vom Künstler gefertigt sind, aber man kann sagen, diese Idee der Montage ist eine Werkrealisierung. Das wäre also noch nicht ein Ready-Made, aber es wäre auch eine, im strengen Sinn, es wäre eine Skulptur, die übrigens an die Verfahren des Surrealismus erinnert, hätte ich fast gesagt, aber Surrealismus gab es damals gar noch nicht als Bewegung, das war ja erst 10 Jahre später. Also Vorschein eines surrealistischen Verfahrens, nämlich Zusammenfügung von nicht zusammengehörendem zwecks Steigerung eines schockartigen Effekts, ja? Montage. Was soll ein Fahrradrad auf einem Schemel? Was ist das für eine zeitgenössische Skulptur? Natürlich, das kann man sagen, Trivialisierung und so weiter. Also was entsteht, ist Folgendes, dann kann man es natürlich auch noch etwas trickreicher aufnehmen. In der Zwischenzeit, das ist auch von später, nämlich von 1964, eine Fotografie. In der Zwischenzeit gibt es auch die Publikation von Duchamps Spekulationen über 3- und 4- und 5-Dimensionalität der Welt und Objekte als Schattenwürfe höherer Dimensionalitäten und so weiter. Und es gibt eine ganze Bibliothek von alchemistischen, hermetischen Kommentaren zu Duchamp, die ich alle weglasse. Und Hinweise auf das Problem eben der Ready-Mades und ihrer Frage. Das ist sicher das klassische, das klassischste Ready-Made, das wir kennen. Ein Alltagsgegenstand, der in Frankreich vollkommen gewöhnlich war, der übrigens heute auch noch benutzt wird, auch heute noch käuflich erworben werden kann, eben ein Flaschentrockner. Und Duchamp macht eben nur dieses, dass er also dieses im Warenhaus kauft und um die Ecke in die Galerie trägt, es irgendwo signiert, aber das wäre nur eine Behauptung erstmal, und es als Kunstwerk ausstellt. Gut, und damit, also 1914, ist das eine voll entfaltete Kunstkonzeption. Konzeption und hat etwas Konzeptuelles. Und es ist auch entsprechend angegriffen worden. Was ist das Kennzeichen? Der Künstler macht nichts mehr eigenhändig, er nimmt etwas. Und im Deklarieren von diesem Etwas vollzieht er eigentlich eine De- und Rekontextualisierung. Und das ist das Einzige, was aus Gegenständen Kunst macht, eben der Kontext. Im Grunde die ganze Kontextkunst der 90er Jahre ist nichts anderes als eine ewige Bearbeitung dieses Duchamp-Effekts. Was geschieht hier eigentlich, wenn keine sinnlichen Unterscheidungsmerkmale vorliegen zwischen einem Alltagsgegenstand und einem Kunstobjekt? Worin besteht denn eigentlich die Kunst? Wenn es doch nicht das ist, was man immer sagte, Kunst kommt von Können, Eigenhändigkeit, Erfindung, aber auch das sinnliche Herstellen, das sinnliche Werken. Worin besteht denn die Kunst? Im deklarativen Gestus. Ja? Ich bin Künstler, also alles, was ich zur Kunst erkläre, ist Kunst. Das ist dann die eine Antwort. Eine zweite ist die Behauptung einer Valorisierung. Das heißt, erkenntnistheoretisch, neu kann nur etwas sein, was vorher noch nicht als Kunst kodiert, bewertet, beschrieben, definiert wurde. Also das Neue der Kunst ist das schlechterdings nicht vorhandene vor einem bestimmten Zeitpunkt in der Kunst. Das heißt, alles, was neu sein muss in der Kunst, kommt von irgendwo außerhalb. Das wäre auch eine Erfahrung des 20. Jahrhunderts. Sie wissen, man nimmt ozeanische Kunst, man nimmt Masken aus Afrika, man nimmt kunstferne Materialien, die als Kunst behauptet werden und so weiter. Das hat also auch sehr viel mit diesem Duchamp-Effekt zu tun. Der interessanteste Bereich ist aber ein erkenntnistheoretischer und tatsächlich hat Duchamp dazu eben sehr viel gearbeitet, nämlich die Frage, ja, was geschieht eigentlich, wenn wir sagen, etwas ist Kunst? Oder wenn wir sagen, Kunst hat die Aufgabe, schön zu sein. Oder ein schönes Kunstwerk, ein lehrreiches Kunstwerk, ein wertvolles Kunstwerk. Was sind das für Äußerungen? Wie benutzen wir die Wörter und die Begriffe, wenn wir so etwas sagen? Das heißt, das erkenntnistheoretische Moment ist tatsächlich das Problem eines Nominalismus, dass man sagt, es ist letztlich nur eine Bezeichnung, es ist ein Spiegel kultureller Symbolik und es hat nichts Evidentes. Es gibt keine stoffliche Evidenz für das Anerkenntnis von Kunst. Und das hat etwas Ärgerliches, weil nämlich eben das Authentische zurücktritt hinter eine solche reflexive Figur. Ja? Es ist nicht mehr notwendig, das authentische Erleben, das sinnliche, einzigartige, das handgemachte, das unvergleichliche, das selber erlittene. Kunst ist eine Art von strategischer Behauptung, die akzeptabel macht für eine Gesellschaft, was sie unter Kunst eben identifiziert. Und insofern ist dieses, und das ist vielleicht das Wichtigste in Bezug auf die Kunst, es ist eine radikale Abwendung vom neuzeitlichen europäischen Modell des Kunstmachens. Ja? Dieses europäische neuzeitliche Kunstmachen hatte ja mit einer eigenhändigen Ausführung zu tun, mit einer eigenen Erfindung des Künstlers, mit dem Sichtbarmachen dessen, was er sieht, mit der Mediatisierung, also dieses Nach-Außen-Tragens einer eigenen Idee. Und damit hat das eigentlich nichts mehr zu tun, sondern Duchamp schließt an die Antike und ans Mittelalter, nämlich die Frage einer ontologischen Figur von Kunst. Was ist Kunst? Also eigentlich steht dieser Flaschentrockner der griechischen Tyrannenmördergruppe, die ich Ihnen zeigte, das letzte Mal eingangs, ja, näher als der neuzeitlichen europäischen Kunst. Weil auch dort ja etwas Ideales komponiert wurde, zwecks Anschaulichkeit einer Abstraktion. Die Veranschaulichung einer Abstraktion, das war, was die Griechen unter Kunst verstanden haben. Und genau das macht Duchamp auch, nur macht er es als Problemstellung. Was ist denn das, was veranschaulicht wird? Also, dieses war das, womit Duchamp sein Werk eigentlich lancierte. Das hat er dann über Jahrzehnte wiederholt. Dazu hat er auch Texte geschrieben, kurze Sentenzen, wo er auch über die Meta-Ironie spricht und behauptet, es gehe ihm um eine Ironie der Indifferenz. Und auch bei ihm findet man übrigens das, was man bei der Pop-Art dann auch ausformuliert findet, Zum Beispiel, ich habe mich gezwungen, mir selber zu widersprechen, um zu vermeiden, dass ich meinem eigenen Geschmack nachfolge. Also es geht nicht um das, was ich geschmackvoll finde, sondern das große Ziel meines Lebens bestand in einer Reaktion gegen den Geschmack. Man könnte auch sagen, in einer Absetzung von der ästhetischen Doktrin, die man bisher verfolgt hat. Also die Schönheit der Indifferenz und so weiter. Und natürlich hat man dann das mit sehr viel philosophischem Inhalt in Verbindung gebracht hat eigentlich diesen Duchamp der Werkverweigerung oder eben der Konzeptualität als den eigentlichen Duchamp gesehen. Dahinter spielt sich aber eine Lebensgeschichte ab, die natürlich nicht mit so etwas beginnt, sondern die so etwas als einen wirklichen Durchbruch realisiert, und das ist vielleicht die Bedeutung von Duchamp. Er hat aber ganz anders begonnen, das möchte ich Ihnen doch jetzt zeigen. Auch Duchamp, das sind übrigens schlechte Dias, die stammen aus einer früheren Zeit und nicht von meiner Assistentin hier an der Kunsthochschule, die das realisiert. Also muss ich zu ihrem Schutz sagen, ja, das sind also Relikte, aber Sie sehen, was zu sehen ist. Duchamp ist einer dieser Avantgardisten, Sie können nehmen, wen Sie wollen, Malevich oder Mondrian und so weiter, die mit einem Durchlauf durch verschiedene Stile beginnen, die schon existieren. Und das große Ziel von Marcel Duchamp, der aus einer Künstlerfamilie kommt, äußerst begabte Schwester, die Suzanne, und einen Duchamp Villon, einer der ganz wichtigen Bildhauer als Bruder und so weiter. Er will ein großer Künstler werden, und ein großer Künstler werden heißt um 1900, 1910 hier bei Duchamp eigentlich nochmals Cézanne werden. Das ist bei ihm auch nachweisbar, er sagt das auch so. Cézanne werden, Cézanne, der sagt, ich kreiere eine Welt auf einer weißen Leinwand. Ich bin Weltschöpfer, ästhetischer Weltschöpfer. Ne? Ich erfinde eine eigene Welt mit Pigmenten, also piktural. Später wird der Duchamp sich selber und die ganze Malerei verachten, weil er sagt, ach, immer diese Ölfarbe, das stinkt so, und das ist furchtbar. Ja, diese Pigmentmalerei, dieses ganze pikturale Geschmiere und so weiter. Keine Idee, man muss die Ideen als Kunst, im antiken Sinne, das ist das Künstlerische. Aber zunächst will er also Ölfarbenmaler werden oder was auch immer, traditioneller Maler. Und er ringt darum und er scheitert und er gesteht dieses Scheitern auch zu. Er gesteht es sich selber ein. Übrigens, das Interessante ist Folgendes. Er arbeitet schon relativ früh in einer wissenschaftlichen Bibliothek, also um sein Geld zu verdienen, und liest dort sehr viel Naturwissenschaften. Da steigt er zunächst wieder aus und dann zieht er sich zurück für 8, 9 Monate, 1910, 1911. Und zwar zieht er sich zurück nach München. Das ist extrem interessant. Er wohnt in Schwabing zu der Zeit, wo der Blaue Reiter in München groß wird. Das ist eine interessante Konstellation. Er hat aber alle Dokumente aus der damaligen Zeit vernichtet, sodass wir überhaupt nicht wissen, was an Kontakten sich dort abgespielt hat. Er zieht sich zurück, wie im Sinne einer nochmals einer Wiedergeburt des großen Malers. Cézanne malt ununterbrochen, malt solche Bilder, und hier ist ein Porträt seines Vaters von 1910. Dann zeige ich Ihnen das relativ schnell. Also das ist nun wirklich eine Paraphrase von Cézanne, auch Cézanne Motivik. Man kann erinnern, 1906, die große Retrospektive von Paul Cézanne in Paris, die bildet so einen Markstein für ganz viele Künstler, auch international. Jüngling und Mädchen im Frühling, er versucht nochmals diese Themen zu malen. Dann kommt der Einfluss der kubistischen Malerei natürlich, die er mitverarbeitet, auch schon der futuristischen, also Bewegungsmaler, die Dekomposition, verschiedene Ansichten, plastische Werte, die ausgerichtet sind nach verschiedenen Gesichtspunkten. Also traditionelle Malerei eigentlich. Und dann kommt ein solches Bild, das ist dann eines, das er versucht auszustellen und das dann auch zurückgewiesen wird oder das verlacht wird, dieser Akt, eine Treppe herabsteigend von 1912. Und da gibt es eine Reihe von Bildern 1912, die bereits so in eine Richtung gehen von Teilen, die man dann aus einem späteren Werk kennt, also mit hermetischen Symbolen, die es mit Jungfrau, Braut zu tun haben. Übergang von der Jungfrau zur Braut heißt das. Dann die Schachspieler,
ist eigentlich auch eines der zahlreichen Epigonalen. Ich meine, das ist neutral, also nicht jetzt im Sinne des Wertlosen, sondern epigonal heißt nachfolgenden kubofuturistischen Bilder zahlreicher Künstler. Man könnte ganze riesige Ausstellungen machen von dem, was Künstler, die später für anderes berühmt geworden sind, in dieser Zeit gemalt haben. Durch die Anverwandlung des kubistischen, futuristischen Darstellungsmomentes, also Zerstörung der Raumillusion und so weiter. Und dann gibt es eben auch dieses Bild der Braut, da tauchen dann zum Teil alchemistische Symbole auf, seltsame Gerätschaften und so weiter. Und dann kommt die Serie der Readymades, ja, also dann verlässt er Europa und die Malerei, der behandelt die als gescheitert und geht in die USA und macht die Dinge, die ihn später berühmt gemacht haben, und beginnt dann Schach zu spielen und beschäftigt sich eigentlich nur noch im Geheimen mit der Kunst, könnte man sagen. Ja? Bis dann er im späteren seine Werke realisiert, und das ist nun eines der ganz berühmten, dieses berühmte große Glas unter dem Titel Die Braut von ihren Junggesellen nackt entblößt sogar, 1915 begonnen, 1923 als definitiv unvollendet erklärt und damit ad acta gelegt. Es befindet sich in Philadelphia, man muss es so zeigen, weil es eine Glasscheibe ist. In dieser Glasscheibe befinden sich verschiedene Dinge und man blickt hindurch und es setzt sich auseinander mit dem Sehen. Und es hat ganz seltsame Kreisläufe, also es gibt eine Thematik, die dann eben mit dem Junggesellendasein und dieser unteren Hälfte, das ist eine Junggesellenmaschine, die dargestellt wird. Aber das sind bereits angewandte Themen, ja. Das heißt, deshalb möchte ich dazu nichts sagen, das spielt jetzt für unseren Zusammenhang keine Rolle. Aber wenn Sie wirklich, also wenn Sie Lust haben an wirklichen hermetischen Spitzfindigkeiten der Kunstinterpretation, dann sind Sie gut bedient mit dem großen Glas von Duchamp. Da können Sie tausende von Büchern lesen, mit immer wieder neuen Vorschlägen, wie das eine oder das andere zu sehen ist. Auf jeden Fall ist es eine allegorische Ebene. Also wie das Ganze dann gedeutet wird, es gibt hier die Welt der Junggesellen, es gibt oben die Welt der Braut, die davor nicht berührt ist, eine Dimension höher, und dann gibt es so Energieumwandlungsteile. Duchamp hat das dann selber benannt zum Teil, Interpreten haben das dann beschriftet. Also sie können dann jedes Detail beschriften und können dann Textstellen dazu finden und so weiter. An sich ist es, und ich mache das jetzt ganz bewusst so, weil ich das für legitim halte, eine prinzipielle Reaktion darauf ist, gegenüber diesem Werk von einer Irritation des Sehens und des Interpretierens zu sprechen. Weil jede Interpretation läuft irgendwo auf. Und das ist auch ein Konzept. Duchamp lädt das zwar auf mit tausenderlei Bedeutungen, aber für den Rezipienten bleibt faktisch eben immer die Zurückweisung der Interpretation auch immer eine entscheidende Ebene. Das heißt, wir brauchen gar keine Geheimniskrämereien dazu, sondern wir akzeptieren das als die Setzung einer Unmöglichkeit von Bildern. Und es ist dann interessant, dass er sich in der Folge auch mit Rotationsscheiben, also mit optischen Phänomenen beschäftigt hat. Er hat Maschinen gebaut. Das sind Rotationsscheiben, die also kinematografische Elemente mit beinhalten. Und hat dann eben später konzeptuelle Dinge gemacht, indem er einfach bestehende, also jetzt hier Werbung für einen Lack, Schutzlack nimmt, den er eben verändert mit minimalen Eingriffen, damit es auch in der Sprachlichkeit eine zweite Ebene gibt. Also dieses Ende der Kunst, das ist das, was Duchamp setzt. Ich kann nicht mehr Maler werden, das heißt, ich kann keine Sujets erfinden. Auch das große Glas gehört dann noch dazu. Es ist nicht zu vollenden. Meine private Allegorie, meine hermetische Mythologie, mein Sinnbild des Lebens bleibt privat. Ich muss damit aufhören. Und dann hat er eben Dinge genommen, die vollkommen selbstverständlich waren. Und dann ist Folgendes passiert. Diese selbstverständlichen Dinge wie Flaschentrockner oder später Warhol, Brillo-Box, ja, eben das, was schon existiert, unter Kunstgesichtspunkten zu betrachten, das hat dann erst recht Schwierigkeiten erzeugt. Das muss ja was Hermetisches sein. Und im Grunde war das zunächst nur ein Spiegel, eben Nominalismus. Wir bilden eine Idee als Begriff und sagen der Kunst, und was machen wir eigentlich damit? Was haben wir davon und wie gehen wir damit um, wenn wir Kunst als Kunstwerk beschreiben. Der Prozess der Deutung oder die ganze Semantik der Kunst hat es mit diesen Konzepten und Ideen zu tun. Also deshalb ist das ein Endpunkt, weil jede Geste, die sich klar macht, dass etwas unter Kunstgesichtspunkten anders zu betrachten ist als unter Gesichtspunkten der Alltagsästhetik, wiederholt die Duchamp'sche Frage, und die ist eine Initiationsfrage, die außerordentlich wichtig ist. Aber auf der Ebene der Stofflichkeiten ist es extrem schwierig. Ja? Sie können natürlich jetzt irgendeinen anderen Gegenstand nehmen und sagen, das ist ein Kunstwerk, aber das kennen wir schon von Duchamp. Ja? Der hat uns ja schon gezeigt, dass wir uns mit unseren Konzeptionen von Kunst beschäftigen, wenn wir solche Objekte wählen. Also was ist denn das Innovative? Was ist das, was weiterführt? Ja? Was sagt uns das? Und insofern bleibt Duchamp der wesentliche Anreger dieses Auflaufens der Hermetik. Deshalb hat er mit dem Hermetischen gespielt, aber deshalb führen auch die hermetischen Deutungen gar nicht wirklich weiter. Das muss man allerdings auch sagen, denn sie sind ja nur Vermutungen und sie sind nicht gegenständlich evident. Das heißt, können wir willkürlich Gegenständen Bedeutungen zuschreiben? Und welche sind es denn? Oder ist es nicht vielmehr so, dass ein ganzes Regelwerk erst festlegt, was dein Kunstwerk ist, und dann hätte Duchamp wirklich eine großartige Leistung vollbracht, dass er nämlich dieses Regelwerk, aus dem die Definition der Kunst hervorgeht, uns vorführt anhand von Modellen und Objekten. Und dafür spricht sehr vieles, weil er nämlich auch eine bestimmte Arbeit gemacht hat, die vielleicht für uns jetzt das ausreichend belegt. Das ist nicht von Duchamp, aber es könnte von Duchamp sein. Also jetzt sind wir genau schon auf dem Feld. Ja. Da kann man natürlich unentwegt an Fiktionen und Legenden stricken. Das ist tatsächlich eine Postkarte, die mir im Jahre 2001 in die Hände gekommen ist, in irgendeiner Zeitschrift, und zwar als Werbeträger. Wofür wurde geworben? Eine Postkartenserie bestellen können, die 60 schönsten Gemälde der Welt. Und Originalmuster heißt jetzt nur, das war eben ins Heft eingeklebt, so dass man die Farbqualität eigentlich zeigen konnte. Also wir bieten auch eine Mona Lisa als Postkarte, und das ist die Qualität der Mona Lisa als Postkarte, das Originalmuster. Das Originalmuster bezieht sich also auf dieses reproduzierte Bild, mit dem man also eine Postkartenserie die 60 schönsten Gemälde der Welt hätte bestellen können. André Malraux, Musée Imaginaire. Alles ist schon, und das ist wirklich ein extrem interessanter Sachverhalt, ein Buch von 1949, André Malraux, in dem er beschreibt, sagt, mit der technischen Reproduzierbarkeit der Bilder ist nicht einfach etwas zur Verfügung gestellt worden, was dann zirkuliert, sondern die Reproduzierbarkeit der Bilder schafft eine eigene Sphäre, die die Wertigkeiten umdeutet. Also da, wo man früher gesagt hat, man betrachtet die Kunst unter Gesichtspunkten des Stils, betrachten wir sie jetzt als eine Kunst der Fiktion. Wir bilden permanente Fiktionen durch Bildmontagen. Also jedes Bild, das neben ein anderes Bild gehängt wird, übrigens auch im Museum, aber eigentlich auch schon im Buch, ja. Sie nehmen eine Abbildung der Osterinsel, das ist ein Beispiel von André Malraux. Sie nehmen eine Abbildung der Osterinsel, diese riesigen Köpfe, 30 Meter hoch, und setzen daneben die Reproduktion einer Zeichnung von Paul Klee, die ähnlich aussieht. Und sie schaffen vollkommen artifizielle neue Bezüge, die eigentlich mit dem ursprünglichen nichts zu tun haben, die aber eine zweite Ebene bilden, die jetzt nicht einfach als sekundär abgelehnt werden kann, sondern das Phänomen ist, durch diese Reproduzierbarkeit werden permanente Neuschöpfungen ermöglicht, die ohne diese Reproduzierbarkeit gar nicht entstehen würden. Und das ist der Hintergrund der Serialisierung bei Warhol, wenn er sagt, ich male 4000 Picassos an einem Tag, weil Picasso hat ja auch nichts anderes gemacht, als Serien herzustellen, die er allerdings als Unikate vorgespiegelt hat. Und bei Malraux gibt es auch die Bemerkung, Picasso malt gar nicht Bilder für ein Publikum, er malt seine Bilder als Vorlagen für die Reproduktion seines Gesamtwerks bei Servos, beim Verleger, in 20 Bänden. Übrigens hat schon Goethe gesagt, ich schreibe nicht Texte, ich schreibe ein Gesamtwerk. Und Picasso malt ein Gesamtwerk, aber das malt er nicht mehr in der Rezeptionsfähigkeit von Bildern, sondern nur noch als Werkverzeichnis. wenn Sie mal ein Werkverzeichnis anschauen, dann ist das etwas ganz Seltsames, eine große Melancholie überkommt einem eigentlich, wenn man die wunderbaren Bilder dann sieht als Belege von biografischen Momentaufnahmen, ja, in Briefmarkengröße, eine unter der anderen beschrieben, sagen, das ist aber eine große Leistung und das Bildphänomen verschwindet vollkommen. Also, dieses Authentische der Reproduktion und dass wir die Bilder auf der Ebene der Konzepte als Reproduktionen immer schon kennen, bevor wir die Originale gesehen haben, das hat eigentlich auch als erster auf seine Weise Marcel Duchamp zum Ausdruck gebracht. Wir verstehen das natürlich als eine Fragestellung, aber ich habe schon darauf hingewiesen, es ist doch bemerkenswert, dass man dann sagen muss, ah ja, das Bild, ach so, das ist, ja, das ist jetzt das Bild, das ich kenne, aber das, jetzt sehe ich es zum ersten Mal und trotzdem kenne ich es schon irgendwie. Und tatsächlich sieht die Primavera von Botticelli in den Uffizien so ähnlich aus wie die, die wir schon kennen, immer schon gesehen haben. Also dieses Phänomen, das ist nicht einfach eine Frage des Echten oder Unechten, sondern eher der Echtheit des Reproduktiven. Also das ist nicht Duchamp, sondern das ist jetzt einfach gemaltes Museum. Musée imaginaire, Reproduktionstechnik. So, das ist von Duchamp, La Joconde, klarerweise. Jetzt kann man hier etwas, ist leider nicht mehr abgebildet. Also, klar, der Schnurrbart, den Duchamp dazu malt, auf der Postkarte. Er nimmt die Postkarte und malt eine eigentliche Mona Lisa und dann schreibt er hier unten hin, L. H. O. O. Q. Das steht auf seinem Original, das ist dann jetzt nochmal eine Abbildung und so weiter. Die wahre Joconde unter diesen Buchstaben. Und was bedeuten diese Buchstaben? Das ist jetzt nur einmal, wollte ich in die zweite Ebene vorführen. Nämlich, wenn man das ausspricht auf Französisch, dann heißen diese Buchstaben, man spricht nur die Buchstaben laut aus, dann kommt man auf L-H-O-O-Q, also L-H-O-O-Gül, und das heißt, sie ist geil. Entschuldigen Sie, wenn ich so drastisch knapp übersetze. Jetzt, was heißt das? Sie hat heiß am Arsch, wörtlich übersetzt, ja, heißen die Buchstaben. Und damit führt er den Effekt vor der Reproduktionskultur. Sagt so neusprachlich, mit ich habe noch einen anderen Sprachgebrauch, aber so spricht man ja heute und sagt, das ist ein geiles Bild. Also das ist das, was Duchamp sagt. Ist das nicht ein geiles Bild? Und um dieses klarzumachen, ist das nicht ein Renner? Ist das nicht überhaupt die Nummer 1 und der Evergreen unter den Bildern, diese Joconde, das ja ein vollkommen triviales Bild ist. Ja? Ein langweiliges, triviales, vollkommen bedeutungsloses Bild. Weil man ja auch nicht weiß, wer überhaupt abgebildet ist. Und da gibt es diesen ganzen Diskurs des Hermaphroditismus bei Leonardo da Vinci und die Homoerotik und so. Dann kommen so diese großen Interpretationskisten, die prallen aber immer auf ein Bild, von dem man weiß, dass es in einem bestimmten Kontext gemalt hat, weil er alimentiert war vom französischen Hof und weil es also eine strukturelle Funktion hatte, das Bild. Aber was es wirklich heißt als Bild, ist nicht zu deuten. Übrigens, der ganze Kult der Reproduktion, ich habe letzte Woche im Fernsehen gibt es jetzt nochmal einen besonderen Saal im Louvre, neu eröffnet, ja, La Joconde unter solchem Glas. Gleichzeitig weiß jeder, der sich auskennt, dass das, was hinter Glas ist, ist eine Kopie des Bildes, nicht das Original. Weil das ist schon lange nicht mehr ausgestellt worden, eigentlich seit den 1920er Jahren nicht mehr, denn es ist ja 1919 gestohlen worden aus dem Louvre. Übrigens ist das etwas, was man Duchamp in die Schuhe geschoben hat, gesagt, der wäre beteiligt gewesen am Diebstahl der Joconde. Es tauchte dann wieder auf, das Bild, also irgendjemand hat es dann gleich wieder zurückgegeben. Und seither liegt das in einem Tresor und man hat es nachgemalt und es hängt dort als authentisches Original eine Kopie, die man aber als Kopie natürlich nicht erkennt, weil 20 cm dickes Panzer, Sie sehen ja überhaupt nichts außer sich selbst und einige Farbschatten. Aber das reicht. Das ist der Effekt der Gioconda oder der Mona Lisa. Und Duchamp hat das eigentlich mit diesem Eingriff auf dem Reproduktionsbild perfekt benannt. Also, das wäre jetzt eine konzeptuelle Strategie zur Beschreibung der Wertigkeiten, die wir aus irgendwelchen Gründen der hohen Kunst zuschreiben. Einer hohen Kunst, die aber längst schon eine serialisierte, technisch reproduzierte Kunst ist, auch gerade anstelle der Meisterwerke. Und das ist ein Problem. Und Sie sehen, davon gibt es einen ganz schnellen Schritt, der möglich ist zu
der Pop-Art, weil jetzt diese Serialität als Darstellungsprinzip ja auch inszeniert wird. Also Warhol, der eben die Serien dann macht, mit der Mona Lisa zum Beispiel, das habe ich Ihnen ja gezeigt, und dem einen neuen Glanz verleiht, gewissermaßen im authentisch-unauthentischen oder im Echten am Falschen. Die ganze Lust des Echten am Falschen, die ist trainiert worden durch die Pop-Art, das ist das, was Bartz und Brock sagt, und insofern radikalisiert die Pop-Art auch Duchamp mit dieser expansiven Figur, die Duchamp setzt in Bezug auf Nicht-Kunstgegenstände, die zu Kunstwerken erklärt werden. Also wenn Sie das akzeptieren, dann würde ich gleichzeitig dazu sagen, das ist schon die ganze Wahrheit dieser Geschichte. Also mehr braucht man von Duchamp auch nicht, wirklich nicht zu wissen in Bezug auf die Folgen für die Kunst. Jetzt, wenn man sich mit Duchamp beschäftigt, dann bleibt einem das natürlich unbenommen. Und man kann immer wieder neue Dinge entdecken, selbstverständlich. Aber ich wollte doch warnen vor einer Duchamp-Exegese, die mit Bibliotheken von, das ist ähnlich wie bei James Joyce. Ich glaube, James Joyce und Marcel Duchamp sind diejenigen, die den schwindelerregendsten Koeffizienten haben in Bezug auf das, was sie gemacht haben und das, was über sie geschrieben worden ist. Das ist irgendwie 1 zu 1 Million. Also für jede Äußerung von Duchamp gibt es 1 Million Äußerungen anderer. Und das sind ja keine Dummheiten, die da erzählt werden, aber man verliert sich in diesem Universum. Also es bleibt unter dem Strich eine nicht beantwortbare Frage als Frage bestehen, nämlich was tun wir, wenn wir von Kunst reden? Wir können das natürlich bei Kunstwerken verstecken, ja, weil es uns dort plausibel zu sein scheint, dass das Kunstwerk uns beantwortet, was Kunst ist. Es ist aber eine tiefer liegende Frage. Und die hat es einfach auch mit den Funktionen zu tun. Und denken Sie daran, in den USA im Zeichen der Pop-Art ist die elitäre Kunst auch immer ein Teil der Lebensgestaltungskunst. Es gibt dort keine Trennung zwischen Kunst und Zivilisation in dieser Weise, wie das in Europa der Kunst zugeschrieben worden ist, dass die Kunst eine kritische Instanz sei, ja, auch gegen die Zivilisationsprozesse. Indem sie auf einen Fundus zurückgreifen kann, der Vehemenz gegen Zivilisierung, oder indem die Kunst ein kritisches Reservat bildet des Utopischen, wie das mit der Figur der Romantik verbunden wäre. Also Duchamp ist ein Grenzstein, wenn Sie so wollen. Und er hat übrigens in sehr schöner Weise diese Grenzstein-Thematik auch noch einmal überhöht und realisiert, auch in dieser wunderbaren Rückführung von Idee und Werk, in dem er dann übrigens seit den 1940er Jahren sein Werk zu vollenden gedachte und das auch vollendet hat, also sein Lebenswerk, jetzt nicht ein einzelnes, sein Lebenswerk vollendet hat und dann von den 1940er bis in den 1960er Jahren verschiedene Editionen realisiert hat, seines berühmten Museums oder seines Werks im Koffer, Boîte en Valise, Schachtel im Koffer. Und tatsächlich hat er das vorgeführt, dass mit einem ganz einfachen Reisekoffer, also den man mitnehmen kann, das Lebenswerk Duchamps enthalten ist. Ja. Er hat es selber miniaturisiert. Sie sehen hier, er hat das gebaut. Das sind so komplexe Dinge, das sind zum Teil Objekte. Hier sehen Sie das große Glas nachgebaut, da dieses eine, den Akt, der die Treppe runtersteigt, und andere Vorprägungen, Bilder. Es gibt Notizen dazu. Es gibt hier das kleine Pissoir, ja, das er nachgebaut hat als Miniatur. Und das kann man alles ganz delikat zusammenlegen, sodass am Schluss sein ganzes Lebenswerk in einer Schachtel Platz hat. Und er sagt, das ist der Raum, den ein Künstler vielleicht beanspruchen darf für das, was er getan hat. Und es funktioniert. Das ist schon großartig. Es funktioniert. Gut, diese Schachteln sind natürlich vollkommen unerschwinglich. Ja. Die kosten mittlerweile Millionen auf dem Markt als hergestellte Serien. Aber das Phänomen, ja, man könnte das jetzt nachbauen, und hätte dann eigentlich das Duchamp'sche Lebenswerk mit etwa 90 Seiten Notizen, Zeichnungen, kleinen Objekten. Also das, was er wirklich in der Kunst geleistet hat, ist in einer Miniaturisierung authentisch da, also Musealisierung des eigenen Lebenswerks in einer entsprechenden Dimension. Also das wäre jetzt doch etwas ausführlicher noch, weil das so wichtig ist, diese ja, Kunst der Affirmation, die Kunst der Bestätigung im Sinne des Schaffens einer Differenz, die nicht durch eine externe Behauptung erfolgt, sondern durch das Durchspielen von Gestaltungsansprüchen. So wie Duchamp fragt, was ist ein künstlerisches Lebenswerk? Aha, eine Fragestellung. Wie kann ich die Fragestellung materialisieren? Und er kommt dann am Schluss seines Lebens oder also im Verlauf seines erwachsenen Lebens dazu, dieses als endgültiges Lebenswerk hier zu verpacken in einem eigenen Museum. Gibt es dazu Fragen? Gut, machen wir gleich weiter mit einem zweiten Thema. Ich hatte ja gesagt, die Schnitttechnik ist diese, dass wir nicht Themen abgeschlossen behandeln. Ich könnte das schon, also man kann ja auch aufhören und einfach was Neues beginnen, also das geht schon. Aber zuweilen ist es mir ganz lieb, wenn wir die Schnitte innerhalb einer Vorlesung machen. Jetzt kommt ein ganz anderes Thema, aber es wird trotzdem Verbindungen geben, indirekt. Die zweite Vorlesung, die also jetzt beginnt eigentlich, als zweites Thema wenigstens, die Ästhetik des Techno-Imaginären als Herausforderung an die bildenden Künste. Ich werde Ihnen verdeutlichen, was damit gemeint ist. Klarerweise ist die Pop-Art ein Denkmodell, das eine Voraussetzung liefert. Die Ästhetik des Techno-Imaginären als Herausforderung an die bildenden Künste. Damit wird unterstellt in diesem Titel, dass es etwas gibt, was neu ist, nämlich ein technisch apparativ entfaltetes Imaginäres, das den Künsten gegenüber ganz bestimmte Herausforderungen darstellt oder auch mobilisiert. Und ich möchte Ihnen diese Themen nennen. Es ist eigentlich die Sortierung einer Erörterung dieses Themas und das hat jetzt auch mit dem apparativ gestützten Sehen zu tun. Wir haben jetzt gelernt, wir haben gesehen, Duchamp setzt sich auch mit einer Analyse des Sehens auseinander und er wird sehr skeptisch, weil er sagt, man kann gar nicht sichtbar machen, was nicht als Idee angelegt ist. Und das sichtbar werden lassen, das war ja das grundlegende Beispiel der europäischen Künstlerrolle überhaupt. Auch bei Cézanne. Cézanne macht etwas sichtbar, was es nicht gibt, ohne seine Anstrengung. Ein Zeitgenosse von Duchamp, nämlich Paul Klee, sagt dann ja in den 1920er Jahren, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Also Kunst macht sichtbar, was es ohne sie nicht gibt. Das ist eine sehr präzise Beschreibung der Anstrengungen von 600 bis 700 Jahre Bilder schaffen. Von Giotto an, um das Jahr 1300 bis ins 20. Jahrhundert, geht es tatsächlich um das Sichtbar werden lassen von etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Anders gesagt, die bildende Kunst und ihre Geschichte ist eben auch verbunden mit der Geschichte der optischen Apparate, die eben sichtbar werden lassen. Oder nochmal anders gesagt, die Tatsache, dass so vieles jetzt sichtbar gemacht werden soll, ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Woher kommt denn die eigentlich? Wir halten sie vielleicht intuitiv, kulturell für selbstverständlich. Wir wollen alles sehen, ja? Und unsere ganze Metaphorik ist geprägt durch die Tatsache, dass das, was wir nicht sehen können, der Ort des Unheimlichen ist. Wenn Sie, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie immer, ich strapaziere das ganz bewusst, ja, ich gebe Ihnen immer Beispiele aus der Lebenswelt. Wenn Sie die Debatten um diese Feinstaubpartikel verfolgt haben, dann merken Sie, dieser Dreck ist nicht nur normal schlimm, der ist ganz besonders schlimm. Wieso ist er ganz besonders schlimm? Weil er eine Eigenschaft hat, die er eigentlich nicht haben darf. Er ist nämlich unsichtbar. Die Feinstaubpartikel sind so klein, dass man sie eigentlich nicht sieht und eigentlich auch nicht merkt. Das heißt, diese Aggressoren, diese medizinischen Feinde, diese Invasionsarmee von feindlichen Kräften, die durch unsere Nase, Mund in unser Inneres dringt, hat an sich, dass bis in die entlegensten Winkel der Lunge sich dieses absondert. Jetzt ist das medizinisch durch mich nicht zu kommentieren, aber die Metaphorik ist ja klar. Das besonders Feindliche und Unheimliche ist eben das, was unsichtbar bleibt. Also wir leben, ganz kurz geschlossen, in einem kulturellen Dispositiv, das komplett dem Sichtbarmachen von allem und jedem verschrieben ist. Die biometrischen Pässe, die uns aufgenötigt werden, durch den Oberwächter Schili und seine Genossen, verschreiben sich demselben. Also
Das heißt, es geht mir überhaupt nicht um die Beurteilung und ich will das auch gar nicht kommentieren. Ich finde es nur verblüffend, dass diese polizeipolitischen Maßnahmen ganz offensichtlich getragen sind durch eine spezifische Kultur. Und diese spezifische Kultur ist eigentlich von Künstlern erfunden worden, nämlich mit der zentralperspektivischen Technik alles, was überhaupt denkbar ist, auch sichtbar zu machen, optisch werden zu lassen. Wenn Sie andere Kulturen betrachten, dann merken Sie, wie wenig selbstverständlich das eigentlich ist. Es gibt nämlich Kulturen, zahlreiche, asiatische zum Beispiel, zahlreiche religiös geprägte Kulturen, die überhaupt ihre Bildniskunst, um nur dieses zu nehmen, nicht so anlegen, dass die Bilder die Funktion oder die Aufgabe haben, etwas sichtbar zu machen. Also ähnlich wie, sagen wir, die orthodoxe christliche Kunst im Mittelalter. Die hatte ja auch nicht die Aufgabe, etwas sichtbar zu machen. Sie wollte aber etwas sichtbar machen aus pädagogischen Gründen. Und dann kam sie irgendwann ins Problem, dass dieses zu gut gelang. Also plötzlich wurde etwas sichtbar, was man eigentlich nicht hätte sichtbar werden lassen dürfen. Oder von dem man nicht ausgehen darf, dass es als Sichtbares dieses auch meint, was es sichtbar werden lässt, nämlich Gott. Bilderverbot. Ja? Die Juden haben sich dran gehalten, der Islam hält sich ans Bilderverbot, die Christen halten sich nicht ans Bilderverbot. Kein Wunder, dass der Tod des Papstes weltweit übertragen werden muss in Sichtbarkeitsmaschinen wie Television. Das passt zur christlichen Religion, die das Problem nicht bewältigt hat mit dem Bilderverbot. Also, wir leben in einer Kultur, die sichtbar werden lässt, aber es gibt viele Bereiche orthodoxer christlicher Kunst, die sich noch daran halten, und dann wäre klar, was das Bild zeigt, ist nur ein visueller Text. Es sind Attribute, da gibt es Geschichten, die werden erzählt, die Geschichten sind symbolisch. Und die Bildniskunst ist reine Symbolkunst. Das ist genauso normal, genauso primär und genauso selbstverständlich wie eine Kunstauffassung, die sich komplett im Sichtbarmachen verschreibt. Also das wäre das erste Problem, lange bevor es technische Bewaffnungen gibt. Meine außerordentlich geschätzte Kollegin und Freundin Wally Export hier an der Schule hat ja wunderbare Filme gedreht über die Bewaffnung des Auges. Ja? Also mit den ganzen Sehmaschinen. Eigentlich sind es künstlerische Filme und Lehrfilme, wenn Sie so wollen, zugleich. Also eine wunderbare Synthese in der Auseinandersetzung mit der technischen Bewaffnung des Auges. Aber es sind nicht die technischen Erfindungen, die das Auge bewaffnen, sondern es ist auch eine Konzeption, nämlich dass das Auge so konzipiert wird, dass es in bis vor dem unerkannte Tiefen blicken kann, kulturell gesprochen. Zentralperspektivität heißt, man erreicht den Punkt der Unendlichkeit, weil der Fluchtpunkt der Zentralperspektive ist der Ort, an dem sich die parallelen Geraden schneiden, und das ist laut geometrischer Definition der Punkt der Unendlichkeit. Also das ganze visuelle System ist so, dass in diesem infinitesimalen Raum, der also durch stetige Übergänge gekennzeichnet ist, alles, was überhaupt existiert, sichtbar gemacht werden kann. Und es gibt, leider habe ich das jetzt nicht mehr gefunden auf die Schnelle oder auch nicht ich habe es einfach nicht gefunden, die erste Darstellung bei Giotto des Teufels in der Scrovegni-Kapelle. Und zwar die erste bestimmte Darstellung, weil er ja eine szenische Bühne macht, die eben schon nach ein bisschen optischen Gesichtspunkten bewältigt sein will und nicht nur nach symbolischen. Die Darstellung des Teufels als symbolisches ist nie ein Problem gewesen. Aber wie bringen Sie den Teufel in die sichtbare Welt als Künstler, wo plötzlich etwas, was eigentlich symbolisch gemeint war oder religiös, jetzt naturalistisch sein muss, also eine Körperdimension hat? Er malt ihn dann als eine Art Rauch, ja? So flach. Zweidimensional. Der Teufel ist flach. Schwarz und flach. Und schaut irgendwie um die Ecke. Ist da und verschwindet aber gleichzeitig wieder. Damit beginnt eben auch etwas Identifizierendes. Alles zu identifizieren. Es gibt kein Geheimnis. Es kann alles sichtbar gemacht werden. Was sichtbar gemacht werden kann, wird nach Regeln sichtbar gemacht. Es kann identifiziert werden. Es handelt sich durch und durch um ein identifizierendes Sehen. Daraus erwächst ein techno-imaginäres, nämlich ein durch Apparate gestütztes, auch imaginäres Sehen, das von der vollkommenen Sichtbarkeit ausgeht.
Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Reflex der Technikgeschichte, sondern eher umgekehrt, die Geschichte der technischen Geräte ist immer schon durch diese Faszination geprägt gewesen, etwas sichtbar machen zu können. Und das erreicht heute einen gewissen Endpunkt. Das kann ich Ihnen zeigen, jetzt diesmal im populären Register. Das wäre jetzt schon ein Techno-Imaginäres, nämlich wie populäre Fantasien gebildet werden durch Werbung. Hier aus dem Spiegel im Jahre 2004 eine Anzeige, die uns die segensreichen Geräte hier darstellen soll, also Visualisierungen des Gehirns. Das ist zum Beispiel auch sein Lieblingsorgan für die Sichtbarkeitsproblematik. Es gibt zwar schon von Leibniz den Satz, der genau sagt, also du kannst zwar den Schädel öffnen, oder selbst wenn wir den Schädel öffnen könnten und dem Gehirn beim Denken zusehen würden, sehen wir trotzdem nicht, wie man denkt, sagt Leibniz. Der ja nun auch nicht der Unbeleckteste war in Bezug dieser Fragen. Aber heute wird gesagt, Ihr Arzt kann jetzt sehen, wie Sie denken, nämlich wenn der Arzt computertomografisch gestützt, also durch technische Apparaturen gestützte Wissensdatenrechnungen, hier das Organ gliedert, schichtenweise, also in allen Richtungen und bis in den letzten Winkel sehen kann, wie sie denken. Das ist natürlich eine Lüge, also jetzt in einem analytischen Sinn, das ist eine Falschbehauptung, denn was der Arzt sieht, ist nicht, wie sie denken, sondern nur, was neuronale Prozessierungen ist während des Denkens. Das ist nicht dasselbe. Aber egal, man kann Erhitzungen messen, elektrische Ströme, möglicherweise auch biochemische Transmissionen, und die kann man dann sichtbar machen. Und da kann man sagen, während des Denkens von diesem und jenem werden diese und jene Areale aktiviert, aber erstens stellt man ja fest, dass es nicht immer dieselben sind. Das Gehirn hat eine große Emergenz, das heißt, es beteiligt nicht immer dieselben Orte oder Zellen für die Prozessierung derselben Informationen. Aber egal, was damit gemeint ist, ist eben eine kulturelle Fiktion, nämlich dass man durch eine Betrachtung der Gehirnfunktionen das Geheimnis des Denkens klären kann. Und dann wird das unter den Slogan gestellt, Ihr Arzt kann jetzt sehen, wie Sie denken. Für mich das Interessante ist, dass das anders heißen müsste, man könnte das natürlich leicht herstellen, denn für uns als Ikonografen in der Interpretation von Bildern besteht der Witz in was ganz anderem, nämlich genau darin, dass wir jetzt sehen können, wie der Arzt denkt über unser Gehirn. Das ist das, was das Bild tatsächlich enthält. Er hat nämlich die Auffassung, dass das Gehirn bis ins Letzte geheimnislos und ohne Rest in seiner Funktion und seiner Abläufen visualisiert werden kann. Also, das wäre so ein Phänomen, und das gibt es dann auch in entsprechender Ergänzung. Sie sehen dann hier die ganze, der weltweit führende Detektiv. Also da haben Sie so das ganze Konglomerat von Sichtbarkeitstechniken, und das heißt dann Imagination at Work. Es ist wie, also entschuldigen Sie, ich habe das nicht bestellt, ja. Ich habe es nicht fabriziert, aber es ist so, wie man sich das wünscht. Liefern Sie mir ein Werbebild über technogestützte Imagination heute. Und dann kommt so etwas mit dem Blick ins Gehirn, mit der Funktion der Unsichtbarkeitsübertragung, die aber trotzdem sichtbar wird, nämlich Kontoabbuchungen, und eine Firma, die also Gesamttechnologien herstellt, die man als erfindungsreich bewertet, eben im Hinblick auf die Durchsichtigkeit der sonst nicht sichtbaren Abläufe. Also diese Apologie, kann man so sagen, des Sehens, die findet man auch an anderer Stelle. Zum Beispiel Philips Werbung, alles aus dem Jahr 2004, übrigens nicht gesucht, ja, nur so schnell zur Seite gelegt. Ja. Man hätte sehr viel mehr finden können, wenn man gesucht hätte. Ein Fernseher, der die Dinge so zeigt, wie Sie sie sehen. Also auch wieder Objektivität des subjektiven Sehens, aber jetzt verallgemeinert. Also gibt es Regeln für das Sehen. Man kann sie entsprechend inszenieren, und das Fernsehen, also das Gerät, der Apparat ermöglicht diese Art von Sehen. Das Sehen ist unbedingt a priori und muss fotonaturalistisch echt sein. Und das geht eben nur, wenn kein Rest besteht. Also diese Apologie des Sehens. Und so wird dann die Serie fortgesetzt, auch mit Ultraschall, Sichtbarmachung, auch von
Lebewesen, die sonst eben gar nicht sichtbar sind, auch in einem bestimmten Funktionszusammenhang sichtbar gemacht werden. Und das ist ja hier auch schon so angelegt. Ein Baby kommt nicht zweidimensional auf die Welt, sondern natürlich dreidimensional. Deshalb muss man dreidimensionalen Ultraschall praktizieren, also eine Simulation der Dreidimensionalität in der Abbildung, die ja keine Abbildung ist, sondern eine Visualisierung von sonoren Zusammenhängen. Also es ist eigentlich ein Hörbild, wenn Sie so wollen. Ultraschall ist Hörbild, sichtbar gemacht nach bestimmten Regeln und jetzt dreidimensional visualisiert, auch in der Überzeugung, dass bestimmte diagnostische Leistungen möglich sind auf der Basis eines korrekten Bildes. Und das perfekte Sehen ermöglicht eben auch ein perfektes Funktionieren. Und so findet man dann ganz vieles, dass es auch mit der Kreativitätsbehauptung zu tun hat, also mehr Energie, weniger Treibhausgase, es gibt nur eine Kraft, die beides schafft, wird dann lang erläutert und so, da merkt man schon, also die sind in Beweisnotständen, wenn so viel Text geschrieben werden muss in der Werbung, dann ist irgendetwas nicht so klar. Darum geht es nicht, sondern es geht jetzt darum, dass etwas ganz anderes auch wieder durch einen Blick ins Gehirn visualisiert wird. Das heißt, ein symbolisches Register vertraut uns, die Experten sind Sehende, ja, die ganze Metaphorik der Aufklärung des perfekten, besseren Sehens. Und das ist ein Problem für die bildende Künste. Augenzeugenschaft, Analyse und Teilhabe daran. Und das gilt nicht nur in Bezug auf solche Beispiele, jetzt komme ich zum nächsten Register, sondern auch das Problem von Augenzeugenschaft und Abbildung. Das Bild hier ist ein Dia, natürlich aus einer Fernsehübertragung und zumindest ein Filmdokument, das dann im Fernsehen übertragen worden ist, nämlich Ceausescu, dieser unsägliche Diktator, Ceausescu am Wendepunkt seiner letzten Rede, die er gehalten hat, auf dem Balkon seines gigantomanischen Palastes in Bukarest am 21. Dezember 1989. Und dann ist ja Folgendes passiert, das war so eine der Reden, die, dann wird das Volk hingekarrt, ja, mit der Pistole im Rücken und dann muss applaudiert werden, den Diktator, der erscheint dann auf dem Balkon und dieses gigantomanische, der Platz, das ist dann wie der Körper des Diktators. Und an dem Tag ist ja bei dieser letzten Rede, die er dann auch gehalten hat, ist ja Folgendes passiert. Wer hat die Rede noch gesehen? Ich meine, das sind gerade mal 15 Jahre seither. 1989, wie alt sind Sie? Zum Beispiel. Naja gut, das ist dann halt irgendwie richtig, dann müssen Sie sich nicht erinnern können. Aber es war bemerkenswert, also die Rede hat man hier natürlich nur gezeigt, weil dann etwas passiert ist und das war so eine routinierte Rede, wo der übliche obszöne Schwachsinn aus dem Munde des Diktators quillt und plötzlich irgendwann stutzt er, weil, und man hörte dann in der Übersetzung, dass von hinten, von diesem riesigen Platz, Sprechchöre kamen. Und die Sprechchöre, die waren eben nicht Applaus, 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 sondern die waren dann irgendwann hörbar für Ceausescu, die hießen nämlich Ceausescu Mörder, Ceausescu Mörder, Ceausescu Mörder. Und innerhalb kürzester Zeit war es dann aus mit dem Diktator. Also da gab es, und deshalb sage ich Ihnen das, gab es eine große Auseinandersetzung, die Fernsehanstalten. Und es war ja dann so, fast unmittelbar nach der Rede ist ein Hubschrauber gekommen, der Ceausescu außer Landes fliegen sollte vom Militär. Sie haben aber Ceausescu nicht außer Landes gebracht, sondern an einen Ort in Rumänien und haben dann ein groteskes sogenanntes Volkstribunal abgehalten gegen Ceausescu und seine Gattin mit Anklage und Pseudoverteidigung. Und dort ist dann, sind die Ceausescus zum Tode verurteilt worden und sind dann ja hingerichtet worden. Die Hinrichtung ist gefilmt worden. Französische Ärzte haben dann, also forensisch spezialisierte Ärzte, haben dann das Videoband hier begutachtet im Westen und gesagt, da stimmt was nicht. Und es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, der Kameramann hat versagt bei der Erschießung der Ceausescus. Die Bilder waren nicht im Kasten. Und es war ganz wichtig, dass der tote Diktator aber gezeigt wird. Und deshalb soll es so gewesen sein, sagten die Ärzte, die dann dem nachgegangen sind, dass die Ceausescus dann nochmal geschminkt wurden, angebunden, aufgestellt und nochmal erschossen wurden, also schon als Tote, für die Beglaubigung dieses Vorgangs. Ich sage das nur als Kurzfassung. Das Interessante ist Folgendes in Bezug nicht jetzt auf die Künste, sondern auf erstmal die Massenmedien. Die rumänische Bevölkerung hatte wirklich die Nase voll. Man ging auf die Straße, demonstrierte, man wollte kämpfen. Jetzt muss man wissen, wo. Es hat sich herausgestellt, dass die Protagonisten dann immer wieder nach Hause gingen, Radio hörten, Fernsehen schauten, weil nur über diese Nachrichtenkanäle zu erfahren war, wo, was, wie geschieht. Das heißt, die Aufspaltung in eine Aktion und in eine Information konnte nur massenmedial technisch vermittelt werden. Übrigens gibt es einen wunderbaren Film von Andrei Uchika, Videogramme einer Revolution. Uchika hat dann einen Film gemacht über die rumänische Revolution. Es war ja tatsächlich eine Art Revolution, gestützt durch dissidentes Militär, also die dann auch eben Ceausescu zu Tode brachten sofort. Diese Aktion gezeigt als Videogramme einer Revolution. Uchika hat hunderte von Videodokumenten, die irgendwelche Leute gefilmt haben, in der damaligen Zeit gesichtet und daraus einen Film geschnitten. Ja? Und dieser Film zeigt, es gibt so viele Ansichten auf das Geschehen, dass man sich dann mit der Zeit zusammensetzt. Also die Montage der Information und der Übergang zum Handeln ist ein Problem der Informationsvermittlung. Deshalb hat man das Fernsehstudio besetzt, man hat dann auch die Revolution ausgerufen. Dort gab es übrigens auch, das wurde gefilmt, auch etwas extrem Interessantes, nämlich eine Art Probe. Es gab die alten Sprecher, es gab das alte Regime und dann gab es einen Ausfall. Das Bild fällt aus. Ja, die sind ja konditioniert, dass bei so etwas, das wäre bei uns übrigens ähnlich, es wird ja nichts live gesendet, nichts am Fernsehen. Nichts, gar nichts. Auch nicht Fußballübertragungen im Übrigen. Es sind 3 bis 4 Sekunden mindestens Differenz dazwischen, sodass, wenn etwas ganz Schreckliches passiert, reicht das, um das Bild ausfallen zu lassen. Dann kommt das Bildstörung. Wenn Sie je eine Tafel Bildstörung am Fernsehen sehen, wissen Sie, jetzt passiert etwas Interessantes. Aber wir sehen es nicht. Und wir sehen es vielleicht deshalb nicht, weil es zwar interessant ist, aber nicht auf die Weise, wie wir es interessant finden und so weiter. Es gibt keine Live-Ausstrahlungen. Ich könnte Ihnen jetzt die Geschichte erzählen, weshalb es das nicht mehr gibt. Es gibt nämlich tatsächlich schon Vorfälle, aber es gibt keine Live-Berichterstattung mehr. Ich habe das übrigens zum letzten Mal gemerkt bei den letzten, ich bin kein Fußballfan, aber egal. Einige Spiele habe ich mir angeschaut und weil die Reporter, das sind diejenigen, die alles machen, von Talkshows bis irgendetwas, so blöd sind bei ARD und ZDF, dass man ihnen nicht zuhören kann, habe ich gleichzeitig den Radioreporter eingestellt. Und das ist natürlich etwas Großartiges, weil das ist noch wirklich Hörspielemphase. Ja? Also Kommentierung von Fußballspielen, die kann ich auch genießen, ohne dass ich eine Vorstellung vom Spiel habe, das mich überhaupt nicht interessiert. Aber dieses sich reinsteigern in eine Echtzeit der Beschreibung von etwas und irgendwann habe ich gedacht, das ist aber seltsam, jetzt brüllt er schon Tor und ich sehe das überhaupt noch nicht. Fernsehen, es ging 2 Sekunden, da kam genau das, was im Radio bereits als fait accompli beschrieben war, kam im Fernsehen als Live-Berichterstattung. Ich meine, ich habe das schon gewusst, aber da habe ich es nochmal gesehen, eher zufällig, es gibt keine Live-Übertragungen. In Rumänien hat man auch sofort, als dieser Ceausescu da Schwierigkeiten hatte, hat man sofort das Fernsehbild auf Störung geschaltet. Die Revolutionäre waren vorbereitet, ein Dichter vorneweg, haben das Fernsehstudio gestürmt und haben angefangen, dort mit den Leuten zu reden. Ich sage, so, wir besetzen das jetzt, wir müssen das jetzt hier so machen. Und dann sind natürlich die Apparatschiks vom Fernsehen sind natürlich schwierig, die verstehen sich ja so als Organe des Systems, aber relativ neutral. Wussten nicht, was machen. Und einer hat dann einfach während der ganzen Zeit die Kamera laufen lassen, weil er dachte, es ist vielleicht besser, man lässt einfach mal die Kamera laufen, man weiß nicht, was passiert. Und dann wurde eigentlich, also wurde dann ausgestrahlt, eine halbe Stunde später, die erschöpften Revolutionäre, großartig, wie inszeniert, aber die erschöpften Revolutionäre, die also im Kampf jetzt ins Fernsehstudio mit dem ganzen Risiko des Unwägbaren, also sagen, Ceausescu ist tot, wir haben ihn, das ändert sich jetzt und wunderbar drapiert, alle die Typen, malerisch vorne rechts, eine wunderschöne Frau, die einzige, die also als Statistin mitgenommen wurde, die hat überhaupt nichts gesagt, die machte sich aber malerisch sehr gut. Und vor diesem echten Dokument der Ausstrahlung war dann nachher, durch die Tatsache, dass einer hat die Filmkamera mitlaufen lassen,
sah man, dass diese echte Emphase, diese Spontaneität, dieser erste, die Stimme des Volkes spricht aus dem Fernsehen zum Volk, eine Viertelstunde vorher geübt worden ist im Studio. Also das zweite war die echte Spontaneität schon als Inszenierung. Also das sind die Herausforderungen, die technische Gerätschaften stellen. Und die haben es natürlich mit Sichtbarkeit zu tun. Also dieses Ereignis 1989 Rumänien ist eines der ganz interessanten für die moderne Problematik der Massenmedien, der Televisualität, der Sichtbarkeitsübertragung und so weiter. Und Ceausescu ist ja dann wirklich an diesem Sichtbarkeitssyndrom gescheitert, weil die Fernsehanstalt besetzt wurde, weil andere Botschaften gesendet wurden, weil das beglaubigt wurde, weil sofort der tote Körper des Diktators gezeigt werden konnte und damit der Bann zusammenbrach. Ja, weil es, wenn man nicht weiß, das weiß man ja von den Hitler-Attentaten, ja, wenn man ihn nicht zeigen kann als Toten, dann lastet auf einem so terrorisierten Volk ja immer noch die Präsenz des Diktators. Man weiß, vielleicht lebt er und dann wird es ganz, ganz furchtbar. Ja. Aber dadurch, dass man ihn zeigen konnte, ja, war dann das ein wesentliches Mobilisierungspotenzial für diese tatsächliche Befreiung. Teleaktion, könnte man das sagen. Revolution als Teleaktion. Sie findet nicht mehr nur auf der Straße statt, sondern man muss die medialen Apparate einnehmen und sie entsprechend lancieren. Und da passiert übrigens auch etwas Interessantes. Revolutionäre Phasen sind erstmal Deregulierungen. Es ist wie die Kanäle, die vorher ganz klar reglementiert waren, werden entstopft und alles fließt. Erstmal ungebrochen. Und es gibt dann andere Berichte, auch Interviews, als man später die Leute, die also professionell in diesem Fernsehstudio arbeiteten, befragt hat, wie das denn war, sagen sie, ungefähr nach einer Stunde spielen sich neue Hierarchien ein. Ja? Wir konnten dann fragen, also liebe Leute, jetzt redet nicht jeder. Ja? Also sagen wir, hier, wir müssen ein bisschen Ordnung müssen wir haben im Fernsehstudio, sonst kommt das nicht rüber, was ihr wollt. Also seid jetzt mal ruhig und vielleicht ist es doch besser, ihr habt einen Sprecher, wer könnte das sein? Und nach einer Stunde hat der leitende Redakteur, der unter dem Ceausescu-Regime gearbeitet hat, dann nur noch mit dem Offizier geredet. Des neuen Regimes über die Tatsache oder die Frage, wie man jetzt ordentlich über das Neue berichtet. Ja? Also diese rituelle Macht des Mediums, das hat sich sehr, sehr schnell eingeschliffen. Es werden neue Filter in die Kanäle eingebaut. Es fließt nicht mehr ungefiltert. Der revolutionäre Moment der Eruptivität, ja? Die Gefängnistore öffnen sich, alle Gefangenen werden befreit, 1789, die Bastille wird gestürmt, die letzten Soldaten werden ermordet und alle rennen raus und jubeln über die Befreiung. Das ist sozusagen schon der Höhepunkt. Danach gibt es Ritualisierungen, Reorganisation von Kanälen und die geht nach medialer Logik vor sich. Also das wäre ein Punkt, den werde ich dann noch mit ein paar Bemerkungen zu Nam June Paik ergänzen. Der hat sich nämlich mit der Möglichkeit des Videos als Künstler beschäftigt und auch mit dem Apparat Fernsehen. Bis heute ist es ja nicht gelungen, den Apparat Television in irgendetwas Künstlerisches zu transformieren, in diesem sehr anspruchsvollen Sinne. Also wir reden nicht über Dinge, die innerhalb der Television über Kunst oder als Kunst gesendet werden, sondern den Apparat schlechterdings künstlerisch einzusetzen als gesellschaftliches Kommunikationsinstrument zum Beispiel. Nam June Paik hat es versucht, er ist gescheitert. Vorerst auf eine interessante Weise. Also das wäre mit Ceausescu verbunden. Techno-imaginäres Präsenz, ja? Glaubwürdigkeitspräsenz von hergestellten Fakten, die einen Umschlagpunkt erfahren können. Das hatte Ceausescu ja dann erlebt, einmal in seinem Leben, dann war er auch ganz schnell tot danach. Aber immerhin einmal, wie so etwas umschlägt und wie dann der Apparat, der genau nach denselben Bedingungen funktioniert, sich gegen ihn richtet. Also die materielle Gewalt des Apparates, dem sich auch die Revolutionäre zu unterwerfen hatten, weil man auf der Straße ja nicht mehr wahrgenommen hat, wo ist der Ort der Revolution. Das war ja das Entscheidende. Man hat ja nur gesagt, wir müssen das Fernsehgebäude besetzen und von dort aus kommunizieren. Ein zweites Beispiel für das Problem der Sichtbarmachung, auch ein drastisches, aus der Jetztzeit gegriffenes, ein Zeugnis Ich sehe schon, man beginnt zu lesen und zu verstehen, worum es geht. Der Daily Herald in Sydney publizierte am 19. März 2004 dieses in der Zeitung, nämlich die Publikation einer Fotografie, sage ich jetzt mal vorsichtig, von Osama Bin Laden. Jetzt, was natürlich der Mann lacht, zu Recht, vollkommen zu Recht. Was steckt jetzt eigentlich hier drin? Was steckt hier drin jetzt für unser Thema Augenzeugenschaft, Abbildung? Also, im maximalen Sinne könnte man sagen, es gibt überall eine Kamera, die alles registriert. Unter militärischen Gesichtspunkten. Satelliten, die die Erde umkreisen. Zahlreiche. Es ist kein Problem, aus 30.000 Kilometern Entfernung im Auflösungsvermögen von 30 mal 30 Zentimeter alles jederzeit sofort zu fotografieren, was sich auf der Erde tut. Durch das Gebäude, also auch hier. Zur Not kann man hier auch meine Dialiste fotografieren, von oben. Die landet dann in einem Archiv bei der NASA und beim amerikanischen Geheimdienst allenfalls. Und jetzt hat man genau das Problem, weshalb so etwas Monate später publiziert wird. Und bitte, wir gehen einfach davon aus, dass es stimmt. Ja, es hat jetzt keinen Sinn zu sagen, ob das Osama Bin Laden ist. Es interessiert uns ja auch nicht. Aber sagen wir, er ist es. Ja, nehmen wir es ernst, sagen, es ist tatsächlich er. Und die Amerikaner haben ja also knapp verpasst. Es interessiert uns jetzt auch nicht, was die ideologische Funktion ist im Moment einer solchen Publikation und Behauptung. Es interessiert uns auch, obwohl das schon interessanter wäre, das Verhältnis von Beduinen, Wüstenkulturen und Hightech. Zum Beispiel im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan. Das ist wirklich ein extrem interessantes Thema. Wenn man das studiert, merkt man aber sofort, wieso die Hightech-Polizei oder Hightech-Armee nie, aber überhaupt nie eine Chance haben wird, eine Stammeskultur, die seit 10.000 Jahren sämtliche Aggressoren in diesem Gebiet besiegt hat, zu besiegen. Ja. Das kann man dann relativ schnell lernen. Das ist nicht möglich, aus ganz bestimmten Gründen, in diesem Gebiet. Aber das braucht uns hier nicht zu kümmern. Nehmen wir an, es ist ein Foto von Osama Bin Laden. Was passiert eigentlich in solchen Überwachungen? Sie erinnern sich, eine große Pionierrolle hat der Jugoslawienkrieg gespielt oder die Art, wie er gehandhabt worden ist. Denn dort hieß es ja, wir machen alles aus der Luft, ja. Also das heißt für unsere Geis ein sauberer Krieg, sterben tun die anderen, die unten. Wir betreten das Gelände nicht, wir beobachten das, wir registrieren alles, wir können alles auswerten und entsprechend handeln. Jetzt könnte man dann nur fragen, wieso sind denn die Dokumente über Srebrenica so spät erst publiziert worden? Also Sie sehen, stellen Sie sich vor, ein Territorium wie die ehemaligen Teile dessen, was Jugoslawien hieß. Ja? Es gibt kriegerische Auseinandersetzungen. Die internationale Gemeinschaft beschließt, diesen Krieg zu verhindern, weshalb hat uns jetzt auch nicht zu kümmern oder einzugreifen oder ihn einzudämmen, wie auch immer die Behauptungen waren. Uns interessiert weder der Verlauf noch die Schuldzuweisungen der einzelnen Seiten und so weiter, sondern nur die Tatsache, von dem Moment an, wo beschlossen wird, einen klinischen Krieg zu führen über Bombardamente, bedeutet das, dieses Gebiet steht unter einer 24-stündigen Dauerregistratur. Ja? Mit all diesen Objekten, bemannten Flugkörpern, neuen televisuellen Apparaten, ich könnte Ihnen die auch benennen, wenn wir Zeit hätten, aber das spielt keine Rolle, das ist bekannt, man kann das nachlesen. Ein permanentes Fotografieren dieses Gebietes. Also das heißt, potenziell weiß man jederzeit alles. Nun passiert aber blöderweise Folgendes und die Militärlogistiker, also amerikanische Offiziere haben das gesagt, dass so ist, dass man also jederzeit, es gewinnt der den Krieg, der über die besseren Informationen verfügt. Und wir haben die Informationen ständig in Echtzeit, sind wir informiert. Deshalb war ja die Befehlshierarchie so, dass zum Beispiel französische Soldaten vor Ort ja nicht schießen durften. Die mussten das einholen bei der französischen Regierung und die musste das in Brüssel mit der NATO abstimmen und die musste die US-Amerikaner fragen und abstimmen und dann ging der Befehl zurück. Ja. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Im Nebenraum wird jemand, also ermordet eine Gruppe eine andere Gruppe, und ich als UNO-Soldat habe keine Legitimation zu schießen. Es ist nicht wie im Irak, sondern ich muss melden, und dann geht das diese Stationen zurück, bis ich dann den Befehl bekomme. So ist unter anderem Srebrenica zustande gekommen, wo ja holländische und französische Soldaten ein Massaker zugeschaut haben, weil sie nicht eingreifen durften, respektive weil es zu lange ging. Auch das kümmert uns nicht. Was uns kümmert, ist die Frage, wie kommen solche Bilder zustande? Der Witz ist nämlich der, dieses Bild ist zwar da, sofort, in Echtzeit von Osama bin Laden, in Echtzeit. Eines von zig Milliarden Bilder, die irgendwo in Rechnern abgelegt sind. Es ist eben nicht möglich, dieses in Echtzeit herauszufiltern, was man auch haben muss, unter all den anderen Bedeutungslosigkeiten. Also Sie können eine perfekte Videoüberwachung machen einer Stadt, ja, sagen wir alle diese Videokameras auf öffentlichen Plätzen in England, aber auch in Deutschland und so weiter. Man fragt, also ich frage mich ab und zu noch, wenn ich diese Kameras beobachte, also mir ist das zuwider und ich lehne das ab, aber darauf kommt es ja nicht an, das spielt auch gar keine Rolle. Aber ab und zu fragt man sich dann, also wer schaut das jetzt? Schaut da überhaupt jemand hin? Und was bedeutet das eigentlich, 24 Stunden am Tag? Also kann einer schon zwei Kameras, also kann einer zwei Dauerkameras, zwei Bildschirme gleichzeitig betrachten? Man weiß, wie das aussieht, das sind dann Räume mit 20 Monitoren und das Wachpersonal liest Zeitung, ja, weil es so langweilig ist. Ja. Klar. Und so ähnlich ist das Problem hier auch. Das Bild ist zwar da, von dem, was geschieht, wofür man die ganze Technologie braucht, man weiß aber nicht wo, man weiß nicht welches Bild. Das heißt, die Echtzeitinformation verwandelt sich in eine reine Virtualität. Potenziell ist es so, dass man über die Information verfügt, aber man hat sie nicht. Und man hat sie vor allem nicht in der Jetztzeit. Also man hat sie nicht gegenwärtig. Man muss archivieren. Das Aktuelle wird in eine latente Zeit verwandelt. Ja, es wird in Latenzzeit aufbewahrt und irgendwann wird es hervorgenommen. Und die ganzen Informationen, die man braucht, um also perfekt informiert zu sein als Militärstratege, um gut Krieg führen zu können, erweisen sich als totale Fiktion in Abhängigkeit eines solchen Archivs. Und dann führt das dazu, dass dann ein solches Bild publiziert wird, Monate später, und das Ganze ist dann diese Art von Konditionalis, die man liebt, also sagt, die Echtzeittechnologie ermöglicht uns zu sehen, wie wir Osama bin Laden hätten kriegen können, wenn wir damals über die Ansichtigkeit der Information verfügten, über die wir jetzt verfügen können, obwohl das damals schon da war. Es war in Echtzeit da, aber wir konnten es nicht sehen, weil... Dieses Problem, auch das ist eine Herausforderung in Bezug auf das Techno-Imaginäre, und natürlich ist auch diese Art Identifikation letztlich immer noch das Schema der Camera Obscura. Das heißt, die Realität schreibt sich ein in ein Bild. Man sieht ein Bild, das registriert das, was man sieht, hier in Umkehrung, ja, das haben Sie ja sehr schön dargestellt, aus einer Schrift aus dem 18. Jahrhundert von Peter van Muskenbrock, Bruck heißt es, glaube ich, ausgesprochen holländisch, aber das kann ich nicht. Schema einer Camera Obscura. Sie bauen ein Gehäuse und jetzt, das wusste man schon seit dem 16. Jahrhundert, Sie können also die Außenwelt hier in einem Innenraum betrachten. Früher gab es im Garten noch die Camera Obscura von Werner Nekes, aber die ist demontiert. Ja, da hatten wir also ein Beispiel direkt hier vor der Tür. Man kann dann in diese Camera Obscura reingehen und sieht die Außenwelt, wenn auch auf dem Kopf stehend. Und die ganze, also das war so das Optische, das beruht auf einer 2000-jährigen Geschichte der Analyse mindestens. Und was man gemacht hat in Bezug auf die Fotografie, ist ja nur die Frage, wie kriegen wir hier das Bild auch registriert? Also, ja, wie können wir das fixieren, das Bild? Das ist eben das, was sehr lange nicht ging. Das ging erst, als man die Silberhaltigkeit entdeckte, zufällig um das Jahr 1800. Und das führte dann zur Geschichte der Fotografie bis hin zum Negativ und zur Lichtschreibekunst, die man eben auf lichtempfindlichen Materialien sich schreiben lassen konnte. Literature, wenn Sie so wollen, also Lichtschreibekunst, Fotografie, Camera Obscura. Aber das technische Gerät, die Optik, bestand natürlich früher schon. Und da gibt es ganz viele Beispiele auch einer entfalteten Beobachtung mit Sichtbarkeitsgeräten, also Bewaffnung des Auges, Technisierung der Registratur des Bildes und Fixierung des Bildes als in dem Sinne Abbild. Also die ganze Metaphorik der Spur, der Markierung, der Einschreibung. Und so gibt es das auch bei Athanasius Kircher in seiner großen Ars Magna mit komplizierten Übertragungen. Ich sage wenig dazu, auch weil bekanntlich der Kollege Zielinski das jeweils breit und äußerst kompetent erörtert hier an der Kunsthochschule. Ich wollte es hier nur erwähnt wissen, also die Konstruktion von Linsen, die also komplexe Übertragungen möglich machen, auch dann in der anderen Richtung, also als eine Generierung von Schrift, die projiziert wird. Also das kannte man seit dem 16. Jahrhundert, das ist jetzt aus dem 17. Jahrhundert bei Athanasius Kircher. Und Athanasius Kircher ist einer der Vorläufer des Bauens von erweiterten, also von expanded Apparaten, von Expansionsapparaten und der Synthese von Sinnesorganen und technischen Replikaten von Sinnesorganen in einen Verbund. Hier dieses berühmte Spionageohr und auch das Spionageauge, das kann man auch unsichtbar machen. Und die Idee war, also eine riesige Abhöranlage zu konstruieren, sodass man hier alles wahrnimmt, also im anderen Raum wahrnimmt, was in diesem Raum hier geschieht. Also, das heißt, das wäre eine Keimzelle, eine Urzelle von Techno-Imagination, apparategestützte Physiologie, apparategestützte Registratur von Bild und Ton im Nachbau von Sinnesorganen, also ähnlich wie Marshall McLuhan das sagt, jedes Medium bezieht sich auf ein Körperorgan. Das ist tendenziell möglicherweise auch ersetzt, aber das ist stützt. Eben wie die Kollegin Wally Export sagt, die technische Bewaffnung des Auges, die Ausdehnung, die Stützung eines solchen Organs, Medien sind inkorporierte Körperfunktionen und unterstützen diese. Ja? Sigmund Freud redet vom Menschen als vom Prothesengott. Also schon eine Brille ist ja eine Prothese zum Sehen und im Grunde ist ja auch schon der Spiegel ein Apparat des Sichtbarmachens. Und das Sichtbarmachen umgekehrt ist auf apparative Stützung hin angewiesen. Und da gibt es zahlreiche Beispiele. Hier eine Konstruktion von Walter Pichler aus den 1960er Jahren, der TV-Helm, das tragbare Wohnzimmer. Das war schon gedacht als Ausführung, ja, dass man also mit einem Projektionsgerät sozusagen herumspaziert und statt die wirkliche Welt sieht man das, was projiziert wird. Auch darauf werde ich noch eingehen. Also diese Echtzeitsimulation einer trügerischen Welt, die dann so aussieht, als ob wir uns in der realen Welt bewegen. Und Walter Pichler, aber auch Alfons Schilling als Pionier haben sehr viel mit solchen Geräten gearbeitet, die man den Augen und dem Kopf aufsetzt. Es gibt natürlich auch physiologische Experimente, was eigentlich passiert, wenn man zum Beispiel prismatische Brillen aufsetzt, die automatisierte Umstellung nochmal umstellen. Also wir sehen ja wie eine Kamera obscura, unser Auge sieht wie eine Kamera obscura auf der Netzhaut und das Gehirn baut das automatisch um, stellt also Kopf auf die Füße und umgekehrt, denn faktisch auf der Netzhaut sehen wir, das sind jetzt Vereinfachungen, aber sehen wir, so wie die Kamera obscura sieht. Also ich sehe sie alle auf dem Kopf stehen und ich stehe für sie auch auf dem Kopf, für ihre Netzhaut. Aber sie sehen mich nicht so. Nun kann man prismatische Brillen bauen, die das so machen. Also wenn sie die aufsetzen, dann ist das so, wie die Netzhaut sieht. Ja. Und das sind natürlich medizinische Versuche, weil da können sie sich nicht mehr orientieren. Also sie stolpern, es wird ihnen schwindelig und so weiter. Das Interessante ist, etwa nach 10 bis 14 Tagen beginnt das Gehirn dieses umzubauen. Also wenn Sie müssen die Brille dann, das sind Versuche, die Langzeitversuche sind gemacht worden, nach etwa 14 Tagen beginnt eine Assimilation, die dieses wieder korrigiert. Das heißt, Sie sehen dann mit der prismatischen Brille so wie vorher ohne und wenn Sie sie dann wegnehmen, dann haben Sie allerdings dann wieder den Effekt, ja, dass Sie ohne Brille jetzt so sehen, wie die Netzhaut sieht und dann müssen Sie wieder dran gewöhnen. Aber das ist etwas ganz Mirakulöses. Also damit haben sich viele Künstler beschäftigt, mit den Verzerrungen, Verformungen des Sichtbarwerdenlassens und das heißt auch immer mit der Autonomie der Technik. Und es gibt unseren guten Bekannten Stellark, der in den 1980er, 1990er Jahren ja bekannt geworden ist mit einer ganzen Reihe von Performances, die er als Technologie dem eigenen Körper einschreibt. Zum Beispiel einen computergesteuerten dritten Arm, den er sich anschnallt, der mit Sensoren über eine programmierbare Maschine, eben über einen Computer läuft. Und dieser Arm ist durchaus, der macht durchaus eigenständige Bewegungen. Das ist also nicht so, dass sie diesen dritten Arm einfach so kontrollieren können, sondern er handelt quasi autonom und sie reagieren darauf in bestimmter Weise. Und das gibt es auch mit einem drehbaren Kran, der interagiert mit dem Körper, der äußerst gefährlich ist, also durch die Mechanik. Und Stellark macht dann Performances, von denen man nicht genau weiß, worum es wirklich geht, aber es handelt sich um symbiotische Mensch-Maschinen-Ensembles. Also nicht Schnittstellen, ich werde darauf kommen, was der Unterschied ist, sondern wirkliche Symbiosen, so dass man sieht, aha, Stellark ist ein Künstler, der in fortgeschrittener Weise die Apparate, Geräte und Maschinen als Teile seines Organismus zu akzeptieren bereit ist. Der also auch sagen würde, meine Subjektivität ist technisch vermittelt und in dieser technischen Vermittlung agiere ich als Performance-Künstler mit meinem Körper auf der Bühne. Und diese Position scheint mir eine erste Antwort zu sein auf das, was hier geschieht. Jetzt wäre, Herr Menninger, es tut mir leid, der Ort des, aber wir machen das jetzt nicht mehr heute, sondern ein Videoband, das kriegen Sie das nächste Mal zu sehen. Und das wird unser Thema sein, die Frage, wie Künstler jetzt umgehen mit Megamaschinen, entweder televisuelle Vermittlungsmaschinen, aber überhaupt mit Technologien, die nicht einfach mehr als Geräte definiert werden, sondern eben als Medium, so dass Sie sagen würden, die menschliche Natur ist auch maschinell und sächlich vermittelt. Ein Aspekt, den man auch diskutieren könnte unter Gender-Fragestellungen, also nicht nur jeder Mensch hat ein weibliches und ein männliches Geschlecht, sondern es gibt auch ein sächliches Geschlecht. Maschinelle Vermittlung, die genauso zur sexuellen Identität des Menschen heute gehören wie irgendetwas anderes, obwohl das nicht so sichtbar wird. Aber dieses sichtbar werden lassen und agieren damit, das ist das Projekt einer Kunst, mittels Techno-Imagination oder auf entwickelter apparativer Basis. Das werde ich Ihnen anhand von einigen Positionen dann das nächste Mal in der zweiten Hälfte dieser Vorlesung thematisch gesprochen, zeitlich gesprochen, das nächste Mal Ihnen zeigen. Also da werde ich auch Namjoon Paik erörtern. Dann gibt es Beispiele von Andreas Kaufmann, von Nicolas Baginski. Es gibt dann auch eine Erörterung einiger Aktionen von Nobotic Research und ich werde Ihnen auch nochmal anhand eines Ausschnitts aus einem Film von Lutz Dambeck einige Konsequenzen dann versuchen zu zeigen, dieser Herausforderung für die bildenden Künste durch die Techno-Imagination. Nächste Woche, 10:30 Uhr, wieder hier. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.